herzlich willkommen zur 914. Ausgabe des Sneakpots. Nachdem wir jetzt endlich aufgehört haben, Baseball zu spielen, sind wir natürlich in einer Kneipe abgestürzt und sprechen dort für euch den Film Caught Stealing. Mit mir hier in seiner Paraderolle als die Katze ist Robert Krüger. Sehr schön.
Und Bad Bunny da drüben ist noch ein bisschen mehr Sugar.
Guten Abend.
Jetzt haben wir den Film schon wieder fast komplett vergessen.
wir haben leider letzte Woche irgendwie nicht aufnehmen können, weil das Leben dazwischen gekommen ist, möchte ich sagen.
Ja, so schön habe ich das, glaube ich, auch auf Social Media formuliert. Ich habe gesagt...
Wir haben sogar Bescheid gesagt, das ist ja cool.
Ja, wir haben Bescheid gesagt und ich habe reingeschrieben, because life.
Ja. Ja, ist so.
Ja,
es ist auch nicht aufregend. Also selbst wenn wir jetzt alles erzählen würden, ist so, ja, okay, passiert allen mal. Und dann hat man halt keine Zeit für eine Aufnahme und dann verschieben sich die Prioritäten. Aber wir wären nicht der Sneakboard, wenn wir nicht immer wieder zurückkommen würden. Selbst wenn wir mal eine ganze Woche ausfallen lassen. Was uns ja wirklich selten passiert.
Jetzt ist es halt passiert. Jetzt mach halt weiter, sonst reiten wir da so lange drauf rum.
Okay. Robert, ich habe gesagt, wir schauen Caught Stealing, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Du hattest eben den Eindruck erweckt, dass wir zumindest gemeinsam noch rausfinden können, worum es ging.
Ja, das kriegen wir hin. Also, Caught Stealing, der neue Film von Darren Aronofsky mit Austin Butler und Zoe Kravitz und Regina King in den Hauptrollen. Wir folgen der von Austin Butler gespielten Figur namens, jetzt habe ich den Namen nicht, Hank Thompson. Oh, da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen. Ist so ein, hängt irgendwie so rum, arbeitet in der Bar und wir
kannst
erfahren,
du nicht die Barkeeper unter den Bus werfen, wir wären das auch fast geworden.
Ist aber
das
so
sind
bisschen,
schon gute Menschen.
Aber ist du, ein
man kann
so
das auch
Slacker.
Als Beruf. Er macht das ein bisschen Slacker-mäßig, aber
ja, er hängt da so in New York rum, der Film spielt in den 90ern. Also so, man hat noch so Klapptelefone und so.
Geil.
Und wir erfahren dann so in ein paar Rückblenden so nach und nach, dass er mal eine große Baseballkarriere vor sich gehabt hätte. Da ist aber körperliche Unversehrtheitsbeeinträchtigung dazwischen gekommen und die hat diesen Traum beendet. Und am Anfang dieser Geschichte lernt er Zoe Kravitz kennen, ist mit der irgendwie zusammen, diese Zoe Kravitz-Figur. Und dann passiert ein Moment in seinem Leben mit seinem Nachbarn, den von Matt Smith gespielten Punker, Alt-Punker, der
geiler
sein Nachbar
typ.
Ist.
Also geiler ich typ. Möchte ihn nicht als Nachbar, aber...
Nee. Und der muss mal weg und er soll auf die Katze aufpassen. Und dann relativ schnell kommen Leute, die irgendwie offensichtlich nach irgendwas suchen bei seinem Nachbarn. Die landen dann auch bei ihm und das ist so ganz üble Gangster-Schurken und offensichtlich ist er jetzt da irgendwas reingeraten, das komplett, also er ist in over his head, könnte man sagen, so er weiß ja auch anfangs gar nicht, was er da überhaupt reingeraten ist, aber jedenfalls ist er da jetzt drin.
Russischen Mobster und dann kommen noch andere und dann kommt noch die Polizei und...
Genau, die Polizei kommt, die Russen-Dings kommen, dann kommen irgendwelche jüdischen, so die so wie Rabbis aussehen, aber offensichtlich auch üble Schläger sind und die sind die alle irgendwie hinter ihm her und der Einzige, der das irgendwie aufklären könnte, nämlich sein Punker-Nachbar, ist halt leider in England und der hat ihm das irgendwie so angehängt, aber so richtig weiß er am Anfang ja auch gar nicht, was ihm da überhaupt angehängt wurde und warum die alle Dings. Und dann ist der Film so von der Tonart her, würde ich sagen, zwischen Thriller und dann aber auch Dark Comedy, Gangster-Movie, so es meandert so hin und her und die ganze Zeit am Anfang passieren ihm einfach immer nur schreckliche Sachen und es ist alles ganz extrem unerfreulich, ihm dabei zuzugucken, wie ihm einfach alles aus den Händen gleitet. Aber der Film hat dabei so einen Dark Comedy ist schon, glaube ich, das Richtige. Also so ein Unterton, dass es auch immer mal wieder lustig ist. Auch wenn es eigentlich gar nicht lustig ist, was da alles passiert.
Es ist nicht lustig, aber es ist dann trotzdem so dick drüber, dass es auch wieder, so befreiend lustig ist.
ich musste zum Beispiel ganz oft an so frühe Guy Ritchie-Filme denken. So Lock, Stock and Barrels, so zu Dings, ich weiß, wie der heißt. Dieser, oder Snatch, ja, so, so der frühe, der gute Guy Ritchie, so, wo so auch so von der Art, in welchem Milieu das so spielt, ja, alles ist so runtergekommen irgendwie und die Leute kommen so mit ihrem Geld gerade so über die Runden, die Bude sieht so ein bisschen abgefuckt aus, der Job ist irgendwie, man lebt in so einer abgefuckten Ecke von New York und ja, okay, bei Guy Ritchie ist es England, aber trotzdem irgendwie so, das Milieu ist das Gleiche.
Das Gefühl ist das Gleiche, was sie
erzeugen. Das Gefühl ist das Gleiche.
Ja, auf jeden Fall, total.
Und die Art des Films auch, überall sind so Mob-Leute, die irgendwie so total drüber sind, so als Figuren, so diese Russen, der eine, der immer seinen Kopf überall reinrammt, dieser kleine Glatzköpfige und dann dieser Große und dann der von Bad Bunny, hier hatten wir ihn wieder, ja, wir haben ja immer gesagt, ja, wir kennen Bad Bunny nicht.
Ja, war er schon, zack.
War er schon wieder da, ja, und spielt so einen Latino-Gangster-Boss, der irgendwie dann am Anfang irgendwie sehr bedrohlich rüberkommt und wenn man dann die Polizistin über ihn reden hört, dann ist es wieder lustig an der Stelle so. Mhm. Der Film meandert immer so hin und her. Also ich fand das, ich musste ganz oft lachen und dann speziell gegen Ende, also so, ich finde so ab der Hälfte ungefähr, gerade wenn die Russ-Figur, also Matt Smith, der Punker, wenn der wieder da ist, der ist ja am Anfang einmal kurz und dann ist er erstmal ganze Zeit weg und dann kommt er irgendwann wieder. Und wenn der wieder da ist und die beiden dann zusammen da mit dem Auto diese Verfolgungsjagd und so weiter, ab da wird's dann richtig lustig, finde ich. Mhm. Ab da kippt es so ein bisschen, dass es ist nicht so, dass er dann in seiner Misere irgendwie die Oberhand gewinnen würde oder so und dann irgendwie so ein Payback-Moment anfängt. Das nicht, aber der Film, der Ton des Films wird dann ein bisschen heiterer und es kippt dann so ein bisschen, dass man mehr lachen kann und das ist nicht mehr, obwohl die Sachen, die passieren, immer noch irgendwie nicht für ihn laufen, so richtig zumindest nicht, hat man das Gefühl, so jetzt geht's stimmungsmäßig ein bisschen bergauf und ab da hatte ich richtig Spaß. Bis dahin wusste ich noch nicht, ob ich den mögen würde. Das ist so, da tat ich mich am Anfang schwer, auch wenn ich die Stimmung und vor allen Dingen die Optik auch richtig geil fand.
Also, ja, es sah so cool aus. Es war, also New York, es war halt das dreckige New York.
Ja.
Da war ich ja, bin ich ja sehr dabei. Also, das so. Und nicht, wieder mal nicht diese typischen Sachen gezeigt, wenn du New York zeigen willst.
Wir waren nicht am Times Square.
Genau, wir waren nicht am Times Square. Wir waren nicht am damals noch World Trade Center. Doch ganz am Anfang ist einmal so ein Schwenk über die Stadt mit World Trade Center. Ganz seltsam. Also, was halt früher ganz normal war, aber mussten sie halt jetzt so, um die Zeit zu setzen.
Ja, genau. Das war ja, wie gesagt, die Zeit, wo man noch Klapptelefone hatte, da standen die Türme noch.
Ja.
Ja, genau. Nee. Und auch so, der Film macht halt auch nicht Halt davor, irgendwie Leute umzubringen. Also ich will jetzt keinen Spoiler machen, aber es gibt so Figuren, bei denen man am Anfang denkt, so, ja, okay, die gehört.
Die sind wichtig.
Figur ist wichtig, die gehört zum Cast.
Ja.
Einfach so.
Also,
und dann,
ich glaube, wir reden über die gleiche Person.
Absolut, reden wir über die gleiche Person. Der liegt dann einfach in der Blutlache da rum und ist tot. Und ich so, wie jetzt, was jetzt? Hä?
Warte mal, richtig tot? Also da kommt jetzt nicht gleich irgendwie der Rettungswagen und macht irgendwie Zauber, Zauber und der ist wieder da. Nee,
genau.
Also.
Nee, die ist so, die Figur ist tot, tot. Und dann denkst du so, okay, weird. Und dann passieren so Sachen mit anderen Figuren, die man irgendwie als so, jetzt gibt's Verbündete irgendwie. Und dann doch nicht mehr. Und okay, das ist alles so hart und so unerfreulich irgendwie. Mhm. Und dann gleichzeitig wieder so lustig. Ich denke dann an diese Schießerei in der Bar, in diesem Hinterraum. So, das ist auch dramatisch, aber gleichzeitig auch von der Inszenierung her so krass gemacht. Das ist
es ist lustig, wieder, aber es ist auf keinen Fall irgendwie eine Buddy-Komödie oder so, weil du gesagt hast, als er jetzt zurückkommt, hatte ich nur jetzt so eben so die Intention, dass man das vielleicht falsch verstehen könnte. Es ist nicht so lustig wie eine Buddy-Komödie oder wie eine Komödie-Komödie, sondern es ist halt schwarzer Humor, es ist düster, es ist dreckig, es ist dunkel, aber es ist halt einfach auch so drüber, dass es schon, ja, zum Lachen ist. Und manche Sachen sind auch offensichtlich auf Quatsch angelegt.
diese Szene, wo er mit den zwei Juden zu der Frau nach Hause geht, die ihm dann da irgendwie die lustige Reisknödelsuppe oder was auch immer das da ist, serviert, und dann sitzen die da zu dritt nebeneinander und müssen essen.
Ja, ja.
Und er stumpft ihn so an.
Ist,
sonst machst du sie wütend.
Ja.
Ich musste so lachen, wie die da saßen, diese Kameraeinstellung von oben runter. Er da in der Mitte, die beiden außen mit den weißen Hemden und den Waffenholstern unterm Ärmel. Fantastische visuelle Comedy einfach.
Ja.
Und ich habe bis zum Schluss nicht erkannt, wer die beiden Schauspieler sind. Vincent D'Onofrio und Liev Schreiber haben diese beiden.
Liev Schreiber habe ich auch nur erkannt, weil ich es vorher irgendwo gelesen hatte. So, warte mal, wer ist Liev Schreiber? Cool. Den finde ich ja super. Und dann so, okay,
ja,
genau, musst du mal ein bisschen hingucken.
Ich hatte den Namen vorher auch gelesen, habe das aber dann irgendwie schon verdrängt gehabt. Das hatte ich, glaube ich, gelesen, als wir hier den Film ausgesucht, als du ihn ausgesucht hattest. Mhm. Und dann im Abspann lese ich die beiden Namen und denke mir, dann die Namen von den Figuren, dachte ich so, hä? Wer jetzt, also die Namen nicht mehr gehabt von den, wie diese Figuren hießen.
Ja.
Und dann habe ich das nochmal nachgeguckt in der IMDb und dachte ich so, ach du Scheiße, den hast du wirklich in zig Großaufnahmen ins Gesicht geguckt und hast ihn nicht erkannt.
Erkennst du nicht, also.
Ja.
Ich bin auch kein Maßstab, klar. Aber ja.
Ja, nee, also von daher, wie gesagt, ich am Anfang, so die erste Hälfte, habe ich noch gedacht, ich werde den am Ende vielleicht nicht richtig gemocht haben. Ich habe irgendwie, am Anfang war das einfach alles zu unerfreulich. Und auch wenn ich den Humor an manchen Stellen schon so durchblitzen sah, war ich noch nicht so richtig überzeugt.
Mhm.
Aber spätestens als Matt Smith zurückgekommen ist, der Punker-Nachbar, und die dann da mit dem Auto und diese Verfolgungsjagd da in diesem Park, und das war einfach rundweg fantastisch, was dann alles danach passiert ist.
Ja.
Wir dem immer mehr irgendwie, und auch die Szene in der U-Bahn am Schluss, wo, also, du weißt, was ich meine, mit dem Punker in der U-Bahn.
Ja.
Ja, das ist so schwarzhumorig böse einfach nur, aber so großartig einfach gezeigt und gemacht, so zu schreiben und so zu inszenieren.
Ja.
Da war ich dann komplett on board. Als dieser Film die zweite Hälfte einläutete, wusste ich, okay, doch, das ist eigentlich doch was für mich. Da hat er mich dann überzeugt oder gewonnen einfach.
Ich habe mir auch mehrfach gedacht, so, das ist schon schon was für einen Bob. Das ist schon deine Art Film, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Das ist, ja. Auch diese Schlussszene mit dem Punk am Flughafen, das war auch so gut.
Ja. Ja, genau.
Also.
Ja, das ist
schon ein runder Film. Also.
Am Ende ja, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, so, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich komme da jetzt nicht irgendwie bei 9 Punkten oder so raus, das nicht. Dafür fand ich ihn, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen uneben und zu unerfreulich und auch, glaube ich, weiß ich nicht, ob der nicht schneller irgendwie sozusagen so seine Richtung finden müsste, um richtig gut bewertet zu werden. Dass irgendwie schneller klar ist, was es für ein Film ist. Also wie gesagt, mich hat es so hin und her geworfen irgendwie am Anfang. Waren Sachen drin, die ich mochte, waren Sachen drin, die ich irgendwie wirklich unerfreulich fand und auch dachte so, warum gucke ich mir hier diese Leidensgeschichte, die eigentlich immer unerfreulicher wird, an. Aber dann hat er die Kurve gekriegt und ich würde jetzt insgesamt, wenn wir jetzt mal Punkte, oder hast du noch Sachen? Hast du noch?
Nö.
Würde ich sagen mal so 7,5. Also definitiv auf der deutlich positiven Seite. Würde ich mir vielleicht sogar irgendwann in 1-2 Jahren nochmal angucken.
Ja. Ich hatte mir heute überlegt, wir hätten ja eigentlich erst morgen aufgenommen, ob ich die heute Abend nochmal so quer durchgucke. Weil irgendwie ich im Nachhinein so ein gutes Gefühl von dem Film hatte, aber wie du an am Anfang gemerkt hast, mir fehlt dann halt so diese konkreten, genauen Erinnerungen oder so. Deswegen hätte ich da heute gern nochmal den so quer geguckt und könnte mir auch gut vorstellen, dass ich den in ein, zwei Jahren nochmal angucke. Ich glaube, ich gebe 7 Punkte. Und hat mir gut gefallen und der Christoph hätte hassende 2 gegeben. Vielleicht 3, weil es irgendwie cool aussah, wenn er Lust hat.
Das könnte sein. Wobei, ich glaube, diese Szene, wie sie ihn da auf der einen Straßenseite im Auto anbinden und dann gehen die beiden in diesen Nachtclub rein und das ist schon spektakulär. Und das ist auch sehr New York da, unter dieser U-Bahn-Linie,
ja,
die da so
ja,
oben
ja,
drüber
ja,
und dann so quer drunter durchgefilmt. Und dieses Chaos, was sich dann da entspinnt. Vielleicht hätte er da schon dran Spaß gehabt, weiß ich
nicht. Ah, das ist aber eher was du lustig findest.
Ja, gut, lustig, da war ja auch viel, und also sind auch viele Leute zu Tode gekommen in der Szene, aber das Lustige ist halt so dieses Chaos und wie es dann so aufgelöst wird. Die Autofahrt danach mit denen, da sind so viele gute Sachen drin.
Ja.
Eins hat mich genervt, dass es gibt diese eine Szene in diesen Rückblenden, ohne das jetzt vorwegzunehmen, es gibt so Rückblenden und in den Rückblenden ist ein Autounfall zu sehen. Und einmal sehen wir diesen Autounfall aus Perspektive von innen des Autos und sehen, wie das dann ausgeht, vor allen Dingen für die eine Person in dem Auto. Mhm. Du weißt, was ich meine?
Ja.
Ja, und dann gibt es nochmal eine Slow-Motion-Variante von demselben Unfall von vorne, ganz am Ende des Films, wo das Auto so von vorne
in diesen Anschlussfehler, gell? Ganz
total hart,
ultra
harter Anschlussfehler.
Passte gar nicht zusammen, ja.
Ja, okay, Erinnerungen sind Schall und Rauch und verändern sich und so weiter, alles geschenkt, aber
so, ja, aber bitte.
Genau. Ja. Naja, und außerdem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was wäre mit Lenken gewesen so? Man fährt immer dahin, wo man hinguckt, ne?
Ja.
Hat mein Fahrlehrer auch schon immer gesagt.
Ja. Das hieß bei uns früher immer beim Fahrradfahren. Wenn du zwischen die beiden Pfosten willst, guck nicht auf den Pfosten, guck auf die Lücke.
Genau.
Und dann schaffst du es auch, ja.
Ja, es ist halt vielleicht ein Problem in Amerika, wenn die da ihren Führerschein beim Neckermann bestellen, dass die halt dann niemanden haben, der ihnen das mal so sagt. Weil ich weiß auch noch, beim Motorradführerschein hast du ja so ein Funkgerät in den Ohren, wo dein Fahrlehrer hinter dir fährt und dir irgendwie Sachen ins Ohr flüstert. Und das eine Wort, was ich immer und immer und immer wieder, das hat er am häufigsten von allen gesagt, von egal was wir gemacht haben, Blickführung. Der sieht halt, ohne deine Augen sehen zu können, sieht er halt an der Art, wie dein Helm steht, ob du gerade geradeaus in die Ferne schaust oder ob du vor dein Vorderrad guckst. Ja. Ja. Und wo du hinguckst, fährst du hin. Und wenn der Helm nicht zum Ende zum Ausgang der Kurve guckt, dann guckst du falsch. Und,
bei uns hat das, ich weiß noch, meine Mutter hat uns das irgendwann beim Fahrradfahren mal erklärt.
Ja.
Du musst immer dahin gucken, wo du hinfahren willst.
Ganz genau. Und ach ja, mein Sohn auch, wenn ich hinter dem Fahrrad hinterher fahre, dann höre ich mich die ganze Zeit sagen, schau nach vorn, guck nach vorn,
guck dahin,
mal zu dem Ende von dem Weg. Genau.
Als wir Kurven fahren, so U-Turn auf so einem normalen Weg, was man ja eigentlich mit so einem kleinen Kinderfahrrad auch locker schaffen sollte, die haben es nicht geschafft. Und dann irgendwann so, warte mal, ihr müsst dahin gucken, wo ihr hinfahrt. So, fahren wir nach da vorne und dann gucken wir nach hinten. Und da, wo du hinfahren willst. Seitdem geht's.
Ja.
So. Dieser eine Trick, ja.
Naja, da musst du dich zu zwingen, weil natürlich fokussiert also möchte dein Gehirn lieber das angucken, was irgendwie gerade total im Mittelpunkt steht, dieser Baum, auf den du zurast oder dieser Pfosten, der da ist oder diese Hausecke oder was auch immer, die dir bedrohlich nahe kommt und dann genau da nicht hinzugucken, sondern davon wegzugucken, das musst du sich halt hart antrainieren. Ja. Das war hier in diesem Film auch ein Teil des Problems. Ja, gut. Punkte haben wir.
Ja.
Was haben sie getrunken in dem Film?
Damit wir nicht zu weiteren Problemen kommen. Genau, trinken wir mal.
Genau.
Was? Nein. Das klingt jetzt wieder so, als müssten wir dieses Saufen zwanghaft.
In diesem Film war
er ja Barkeeper. Weißt du, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe?
Weiß ich nicht, gestern?
Ich glaube, da hast du zugehört.
Oh,
oder auf der Party, wo wir waren?
Oh, das ist ja noch länger her. Wow.
Ne, letzte Woche haben wir nicht aufgenommen. Die Woche davor haben wir aufgenommen, da habe ich aber Wasser getrunken. Und die Woche davor war, glaube ich, die Party.
Und letzte Woche haben wir nicht aufgenommen, aber da hatte ich schon alles aufgebaut.
Das heißt, hast du dann schon...
Und dann habe ich das einfach ins Wohnzimmer getragen und habe mich da mit meiner Frau vor den Fernseher gesetzt und habe das da getrunken. Also von daher, mindestens mal dort.
Auch sehr gut, ja.
Ja. Ja, aber ich weiß nicht, was sie da getrunken haben. Der hat ja in der Bar gearbeitet. Und die, klar, der hat immer mal Bier über den Tisch geschoben, das auf jeden Fall. Aber so richtig, dass sie irgendwas prominent Spezielles getrunken hätten, hätte ich jetzt nicht im Sinn.
Nee.
Oder habe ich was übersehen?
Nee. Also ich habe auch nichts Besonderes. Ich habe jetzt eine ganz schlechte Überleitung.
Jetzt kommt's.
So ein Baseballschläger, der sieht ja im weitesten Sinne aus wie eine Flasche.
Ja.
Und da ich jetzt neulich versehentlich Schnaps bestellt habe, öffne ich jetzt diese Kiste.
Und nimmst eine Flasche.
Und da sind zwei Flaschen drin.
Hey.
Eine liegt jetzt ein bisschen weiter oben und eine liegt ein bisschen weiter unten.
Aha.
Was trinke ich?
Eine liegt oben, eine liegt unten.
Ich du sollst nur oben oder unten sein. Du kannst nichts wissen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das ist irgendeine Anspielung, die ich komplett nicht
kapiere. Nee, gar
nicht. Dann nimmst du die untere.
Die untere. Dann riech Prolemäß.
Ist ja langweilig. Ich will sie nicht doch lieber die obere trinken.
Das wäre Chinar gewesen.
Okay, nee, dann trink lieber Punte Mes. Chinar pur?
Doch,
das wäre jetzt auch nicht mal.
Die Leute lieben Chinar.
Ja, aber doch nicht pur. Also vielleicht auf Eis mit ein bisschen Sprudelwasser oder so, aber. Ja.
Oh, Chinar Tonic.
Ja. Also ich trinke was Amerikanisches. Ich dachte, so weit kann ich immerhin mich aus dem Fenster lehnen. Weshalb ich jetzt hier eine Flasche Rittenhaus 100 Proof Bottled in Bond habe. Oh. Und den trinke ich einfach pur.
Einfach so.
Einfach so.
Nicht lang Schnagge, Kopp in Nagge.
50%
Karamell. Der ist so geil. Ich trinke den einfach sau gerne.
Das ist einfach fantastischer Whisky. Roggenwhisky. Aus Amerika. Gut. Kommen wir zum nächsten Film.
Prost. Prost. Genau. Du hast schon vor ein paar Wochen The Hunger Games angefangen zu schauen und bist jetzt beim dritter Teil, Teil 1 und 2. Richtig?
Genau. Also das, was eigentlich der dritte Film hätte sein müssen, ist aber dann der dritte und vierte Film geworden.
Das
nämlich
ist so ein Quatsch.
Mockingjay Part 1 and 2. Und das hat ja auch viel, glaube ich, auf die Fresse gekriegt damals, als es rauskam für diese Entscheidung. Und ich verstehe zum Teil warum, aber ich gehe auch auf einer anderen Ebene nicht ganz 100% mit dieser Kritik. Also, was meine ich damit? Zum einen mal erstmal kurz die Geschichte. Also, wir hatten im ersten Film diese Hunger Games. Katniss Everdeen wird selektiert aus Distrikt 12 und in die Hauptstadt geschickt, um da in diesen Running Man-Geschichten spielend, King of the Hill, nee, wie heißt das, Battle Royale-Dings teilzunehmen.
Irgendwas.
Und Teenies schlachten Teenies ab. Und dann zweiter Teil, sie wurde auf so eine Victory-Tour geschickt, weil wenn du da als Überlebender rausgehst, und das ist sie ja, dann bist du irgendwie ein Star und eigentlich lebst du dann in Saus und Braus und musst nicht mehr da in deinen Distrikten arbeiten. Aber da sie ja im ersten Teil so ein bisschen am Ende geschummelt hat, weil sie ja da nicht als einzige Überlebende rausgehen wollte, sondern ihren Kumpel da noch mit rausholen wollte, hat sie irgendwie so einen Beef mit dem König, mit Snow. Und der ist noch nicht König, der ist Präsident, aber ist egal. Jedenfalls fangen dann nochmal Hunger Games an, weil er sie ärgern will. Und am Ende dieser zweiten Folge zerstört sie ja dann irgendwie da diesen komischen Simulationsdome und flüchtet dann und landet in Distrikt 13. Und der gilt als der galt eigentlich als komplett zerstört, dass der überhaupt noch existiert, ist irgendwie Legende oder das glauben die meisten gar nicht. Und am Ende des Films ist es so, dass sie am Ende des zweiten Films kommt sie da an, in diesem Distrikt 13, und dann endet der Film. Und man denkt sich so, oh ja, cool, jetzt ist sie da und da ist irgendwie die Resistance und ab jetzt können sie dann irgendwie da so Bürgerkrieg anfangen und eben die Revolution anzetteln. Und der nächste Film, Mockingjay Part 1, dockt dann auch wirklich quasi minütlich an den anderen Film an. Also es geht einfach direkt an der Stelle weiter. Und dann ist der ganze erste Film, ist sie eigentlich die ganze Zeit, bis auf, glaube ich, ein oder zwei kleine Action-Momente, wo sie mal kurz rauskommt, irgendwie so ein Krankenhaus wird da angegriffen, das muss sie dann irgendwie verteidigen. Aber die ganze übrige Zeit ist ja
eigentlich.
Aber
das ist dann nur so ein Kampfding oder was? Ist gar nicht mehr hier Brot und Spiele.
Nee, genau. Jetzt ist es eigentlich sozusagen, diese Welt fängt an, so ein bisschen zu wanken. Also diese Konstruktion, dass der dieses Capital, diese ganzen Distrikte quasi unterjocht hat und dann eben immer für Brot und Spiele die Leute da reinholt. Und in Fernsehübertragungen, dass die Bevölkerung dumm im Kopf macht und ihnen diese Teenies schlachten sich ab, Spiele zeigt. Das fängt jetzt an, sozusagen unterwandert zu werden. Und sie wird zu dem Mockingjay, das ist da so ein mystischer Vogel, und sie wird so eine Art Symbol für den Widerstand. Und demzufolge versuchen dann diese Mächtigen dieser Revolution, versuchen sie so ein bisschen als, ja, für so Propagandafilmchen und so zu instrumentalisieren. Und sie macht das auch bereitwillig mit, weil sie ja an diese Sache, an diese Revolution glaubt und eben das auch mit vorantreiben möchte, dieses alte System umzuwerfen. Und demzufolge, ja, sie hadert so ein bisschen mit ihrer Rolle, weil sie irgendwie sieht sie sich eigentlich eher mit der Waffe in der Hand an der Front. Aber die anderen sagen ihr halt so, ja, du bist möglicherweise wertvoller, wenn wir dich strategisch einsetzen und eben so zur Motivation und als so ein Symbol für den Widerstand. Und wenn du jetzt an der Front gleich irgendwie übermorgen drauf gehst, dann nützt das auch nichts. Also du bist halt mehr wert, wenn du im Fernsehen auftauchst, als wenn du an der Front auftauchst. Und genau, und damit hadert der Film so ein bisschen. Und was ich dann toll fand, der Film ist enorm, der erste Teil ist enorm actionarm, ja, und das haben ihm alle immer vorgeworfen, haben alle gesagt, so, ja, das ist einfach so dragging out von diesem Buchmaterial, Leute sitzen in Räumen und reden und dann reden sie wieder und dann gehen sie irgendwo anders hin in einen anderen Raum und dann reden sie wieder und dann kommen andere Leute rein und mit denen reden sie dann wieder.
Das werde ich dich nachher noch fragen, so, hat ja? sich denn gelohnt, es in zwei Teile zu teilen?
Genau, dann frag mich das nachher noch, also den Teil, ich verstehe die Kritik daran, aber gleichzeitig ist es auch was ich in vielen anderen Filmen immer kritisiere, dass ich immer sage, zeigt mir doch mehr von der Welt, lasst mich diese Welt fühlen, lasst mich diese Welt verstehen. Mhm. Und das macht er schon. Auch wenn ich lange Zeiten nur in diesem Untergrundbunker bin, den die da in District 13 ist mittlerweile komplett underground gegangen und dann sind wir da in irgendwelchen alten Raketensilos und so drin. Es sieht alles sehr farbarm aus und die Leute tragen alle den gleichen olivgrünen Overall. So ein Jumpsuit, die haben alle so Onesies an. Und das ist alles so immer das Gleiche irgendwie, aber trotzdem kriege ich so das Gefühl, ich darf mal eben fast einen ganzen Film lang so die Atmosphäre von Panem atmen. Wie ist das denn jetzt da? Weil sie geht dann nochmal raus, sie geht dann zurück und guckt sich die Überreste von District 12, wo sie ursprünglich herkommt, an. Da gab es irgendwie Angriffe und da ist nicht mehr viel übrig. Und dann geht sie auch einmal da in dieses Krankenhaus und dann trifft sie andere Kämpfer, die da irgendwie verwundet worden sind und so weiter. Es gibt so ein paar Szenen, es gibt auch kurze Kämpfe und bisschen was aus dem Capital erfahren wir auch. Im Endeffekt muss ich sagen, es zieht sich. Ja, vielleicht hätte man aus beiden Filmen irgendwie so ein Dreistünder machen sollen und nicht zwei Stünder. Das ist vielleicht einfach zu viel.
Okay. Und der zweite, da gibt's dann auf die Fresse, oder?
Genau, im zweiten geht's dann im Grunde auch wieder nahtlos, also die passen auch faktisch nahtlos aneinander, also eigentlich hättest du es wirklich einfach in einen Film tun können, da ist jetzt
Hast
nicht
du das durchgehend geschaut?
Nee, an zwei Abenden hintereinander. Und die Geschichte ist dann die im Grunde, ja, so der erste Part bereitet so ein bisschen eine Revolution vor, oder beziehungsweise einen Angriff auf die Hauptstadt. Wie kann man das machen? Was für Möglichkeiten haben wir? Und dann wird sich irgendwas ausgedacht und dann erfolgt halt ein Angriff und schlussendlich müssen natürlich am Ende die Hauptprotagonisten der bösen und der guten Seite aufeinandertreffen und in irgendeiner Form muss dann einer gewinnen. Und das will ich jetzt auch nicht spoilern, das passiert dann alles. Das heißt, wir sind dann am Schluss wieder, weil die Verteidigung der Hauptstadt wird natürlich, wenn die eh schon da so dabei sind, immer diese Todesmaschinerien zu erfinden für ihre Fernsehprogramme, weil diese Hunger Games waren ja so ein, wir stecken euch in eine Arena und diese Arena ist gespickt mit irgendwelchen fiesen Mechanismen, die irgendwie dafür sorgen, dass ihr euch entweder gegenseitig tötet oder dass die Arena euch tötet. Und wenn du solche Leute hast, die sowas können, sich solche Mechanismen ausdenken, dann benutzt du das natürlich auch in der Verteidigung, falls du einem Angriffskrieg gegenüberstehst. Also ist die Verteidigung der Hauptstadt auch auf solche, oder ist hier eine Falle und da ist da eine Falle und da gibt es dies und da gibt es das. Und das ist aber alles ziemlich lame. Also dieser Kampf, da ist zwar natürlich Action, aber das delivert irgendwie nicht mehr so richtig. Also nicht nach 4 Filmen. Und dann sind wir da in irgendwelchen Sewers, in irgendwie, sagt man, Kanalisation, und da laufen irgendwelche komischen, so komische, wie heißen denn die Viecher? Das sind so, nee, so, die haben einen Orks? Namen, ich hab den gerade vergessen. Ja, die sehen so ähnlich aus. Sind so menschengroß, aber sie haben keine Augen. Sie sind so graue, nackthäutige Viecher und das ganze Gesicht ist eigentlich nur ein riesiger Mund mit scharfen Zähnen. So keine Nase, keine Augen, einfach nur eine riesige Fresse, die dich beißen will. Ich komme nicht auf den Namen, ist auch völlig wurscht. Und das nimmt dann irgendwie 3 Minuten ein, wie sie da vor 20 von diesen Viechern wegrennen, und das ist so irrelevant für die Gesamtstory. Und alles Weitere, was dann so passiert, ist auch irgendwie unlogisch. So, überall haben die Kameras, alles sieht der Feind, und dann kann man sich aber einfach auf die andere Seite vom Platz in so ein Haus setzen, aus dem Fenster gucken, was unten auf dem Vorplatz passiert und wie man in dieses Haus gerannt ist. Das haben die Kameras magischerweise nicht gesehen, weshalb die sich nur mit der anderen Straßenseite beschäftigen, wo man vorher gewesen ist. So Sachen, wo du dann da sitzt, so okay, jetzt kommt die Action und sie ist so blöde, dass es einfach, boah. Und ich habe mich dann tatsächlich immer wieder eher für die Sachen interessiert, wo so die Intrigen zwischen zwischen Präsident Snow und der Anführerin der Rebellion, also Snow hier wird ja von Donald Sutherland gespielt und auf Julian Moore und Philip Seymour Hoffman, die sind so auf der Rebellenseite, und Präsident Snow, der Donald Sutherland ist ja der Bösewicht. Woody Harrelson läuft da noch rum und Elizabeth Banks, die wir aus den anderen Filmen alle schon kennen. Und das ist eigentlich immer der interessantere Part, wenn so dieses, wie stehen die zueinander, was haben die so für Intrigen, was hacken die aus, wer plant was sind so die nächsten Schritte und wer wird möglicherweise so als Schachfigur auf dem Feld umhergeschoben, ohne es zu merken, oder merkt es dann vielleicht doch irgendwann, dass er hier gerade Teil eines größeren Plans wird, den er gar nicht versteht oder nicht werden will. Das ist immer das Interessantere gewesen. Und das kommt in dem dritten Teil eher zu kurz, aber jetzt, also in dem vierten Teil, also in dem letzten Film, Mockingjay Part 2, wohingegen es in dem ersten Teil zu dünn gezogen wurde. Es war eigentlich geil, mal in der Welt länger zu sein, aber es wurde zu lang gezogen quasi und war dann dadurch ein bisschen am Ende doch zu blutleer, weil auch so gut wie keine Action in diesem Film drin ist. Das heißt, ich fand es irgendwie schon ganz geil, dass es nicht wieder alles in den 2-Stunden reingedrückt wird, wo dann einfach eine halbe Stunde Exposition so ein bisschen oberflächlich bleibt und dann irgendwie nochmal 1,5 Stunden Krach-Bumm oder 1 Stunde Krach-Bumm und 1/2 Stunde hinten raus irgendwie noch, wir fallen uns alle in die Arme, wie schön, dass es jetzt geklappt hat. Sondern dass ein bisschen mehr Zeit war, das fand ich an sich gut, aber ich glaube, das war jetzt zu viel Zeit. Insofern irgendwo dazwischen der Mittelweg, das wäre richtig geil gewesen. Und am Ende sind die jetzt schon, fand ich die wesentlich interessanter hinten raus, was ist, wenn diese Welt so Brüche kriegt und Intrigen anfangen, fand ich viel interessanter als vorne, wir stecken euch in diese Dings und ach guck mal, dieser Baum und das ist giftig und ach ja und das hättest du nicht machen und dann kommt dieser besessene Affe und so, und das war mir alles auch spannend und nette Actionfilme, aber das hinten fand ich interessanter, weil es so ein bisschen, ja, politischer, intrigenmäßiger und so, das war so wie funktionieren Rebellionen, ja, funktioniert Propaganda, okay. Sowas, das war schon, da war mehr Fleisch am Knochen.
Ja, aber das, dass du gerne mehr von der Welt gesehen hast, hast du ja auch schon bei den, ich glaube bei sogar beiden ersten Besprechungen immer wieder gesagt. Dann ist ja cool, dass jetzt hier so was zum Gucken gab für dich sozusagen.
Ja. Genau.
Das heißt also, 2 Filme?
Wie jetzt 2 Filme? Also
oder doch einer mit 380 Minuten.
Ja, so, genau. Ja, genau, das wäre so mein Sweet Spot, wenn man da jetzt 180 Minuten einen Film draus gemacht hätte.
Kann sich ja mal ransetzen, das umschneiden.
Genau. Ja, da kann man bestimmt eine Menge rausnehmen. Also gerade aus dieser aus dieser Kanalisationsszene und danach wird dann noch irgendwie durch die Berliner U-Bahn-Station am Messedamm gerannt, mhm, wo sich irgendwie der Fußboden aufwickelt. Und es sieht sehr wie eine Berliner U-Bahn-Station aus, sodass ich sofort dachte, wait a minute, das ist eine Berliner U-Bahn-Station. Ich weiß nur gerade aus dem Kopf nicht, welche. Einmal kurz googeln, ah ja, alles klar.
Das haben die in Berlin gedreht?
Ja, die haben ganz viel in Berlin gedreht. Ja, also da ist viel von dieser Action, die irgendwie so expendable ist, die kannst du einfach wegschneiden, da würde der Film nicht viel verlieren. Und im ersten Film kannst du schon auch von dem Gerede eine Menge wegschneiden. Aber ja, da war mehr drin. Und es ist, wie immer, gibt es eine schöne Szene, wo eine gute Schauspielerin schlecht Schauspielern spielen muss. Und sowas sehe ich immer sehr gerne, weil es irgendwie so auf Metaebene so doppelt gemoppelt ist.
Mhm.
Wenn du dann hier Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen siehst, wie sie quasi in diese Funktion geworfen wird, dass sie sich jetzt vor so ein Propagandakamerateam in so ein Greenscreen-Studio stellen soll und soll so pathetische Reden halten und kann das halt nicht, weil sie halt irgendwie, sie ist halt da irgendwie in dieses Schlachtfeld geworfen worden und hat da irgendwie inspirierend auf die Menschen gewirkt, aber das heißt ja nicht, dass sie sich in ein Greenscreen-Studio stellen kann,
ja.
Und jetzt schaust du halt Jennifer Lawrence dabei zu, wie sie Katniss Everdeen spielt, die nicht spielen kann. Das ist irgendwie so.
Das ist schon gut, ja.
Das ist fantastisch. Und wenn sie dann halt irgendwann später an einer anderen Stelle, weil sie wieder in ihrem Element ist, weil sie wieder an der Front ist, irgendwas Inspirierendes sagt, dann ist es zugegebenermaßen in dem Film auch ein bisschen sehr dick aufgetragen. Aber du merkst dann halt, wie Jennifer Lawrence das so macht, ja, wie sie dann so, denen wird die Stimme fester und sie weiß, wohin mit ihrem Blick und sie weiß, wohin mit ihren Händen und dann sieht sie nicht mehr so verloren aus und dann wirkt es wieder auf einmal. Und ja, der Film dreht es dann auf 11, damit es so richtig auch der Letzte versteht, dann ist es auch schon wieder so ein bisschen drüber. Aber trotzdem, ich fand es dann vorher so süß, wie du schaust einer guten Schauspielerin dabei zu, wie sie eine Person spielt, die nicht spielen kann. Also ich mag diese Szenen, das gibt's immer mal wieder in Filmen.
Das ist cool,
und da habe ich immer viel Freude dran an sowas. Also das stelle ich mir nicht einfach vor, wenn du gut schauspielern kannst und sollst jetzt das Gegenteil versuchen, aber du musst ja trotzdem in der Figur bleiben, die das nicht können darf. Das ist bestimmt nicht einfach, vermute ich, für Schauspieler. Finde ich lustig. Okay. Ja, so viel zu den beiden.
Ich bin noch nicht überzeugt. Aber gut.
Nee, also so als insgesamt als Serie würde ich jetzt schon sagen, wenn man da vorne angefangen hat, dann auf jeden Fall weiter und zu Ende gucken. Das sollte man dann schon in Gänze gesehen haben. Mhm. Da gibt es ja jetzt noch einen Film, der war irgendwie so
Später kommt und Prequel sein oder so ähnlich.
Später kommen und Prequel sein, genau. Und jetzt kommt demnächst nochmal einer. Da ist jetzt noch einer in der Pipeline. Ich habe den Überblick verloren. Ich werde die dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwann gucken, wenn die dann rauskommen. Oder also den einen jetzt nochmal irgendwann irgendwo suchen und den anderen, wenn er kommt, dann gucken. Allerdings, ich glaube, das ist schon so sozusagen der eigentliche Kanon und das andere fühlt sich für mich jetzt so ein bisschen rangeschraubt an, aber ich habe die auch noch nicht gesehen, vielleicht tue ich dem Unrecht.
Also, dass man was ranschraubt, wenn man damit mal viel Geld verdient hat, kann ich mir kaum vorstellen.
Das ist ja noch nie passiert, ne?
Ja.
Genau. Ja, auch diese, es gibt hier eine Figur, die wird so ein bisschen brainwashed und wird so umgedreht, so ein Sleeper-Agent. Mhm. Der ganze Subplot, der nervt ein bisschen. Ach, diese Liebesgeschichte, die dann noch weitergeführt wird, auch der Subplot nervt ein bisschen. Das ist alles nicht ganz perfekt rund, aber es ist doch sehenswert, wenn man sich entschieden hat anzufangen, dann tut man hier auch nicht da verkehrt daran, die auch zu gucken.
Okay.
Ja. So.
Gut.
Kommen wir noch zu was völlig anderem.
Es wird, ich möchte mal sagen, es wird noch lustiger im Sneakpot.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast Spaceballs ausgegraben. Wo ist das denn passiert?
Das ist ganz einfach passiert. Ich habe Netflix aufgemacht und Netflix hat gesagt, hier, demnächst fliegt es hier raus. Nur eine letzte Chance, oder wie es dann immer heißt. Dann steht es da so. Spaceballs fliegt demnächst bei Netflix raus, am 14. März oder so. Also wenn ihr wollt, könnt ihr noch.
Oh.
Und es kommt ja ein Spaceballs 2. Ich glaube, nächstes Jahr.
Ja.
Mel Brooks hat nochmal einen gemacht und tatsächlich auch wieder die ganzen die ganzen Schauspieler stehen in IMDb in der Liste drin. Also sowohl, also natürlich John Candy nicht, klar, der lebt nicht mehr. Aber Rick Moranis kommt ja aus einem, ich glaube, 30-jährigen Nicht-Schauspielen zurück. Bill Pullman, der den Lone Star gespielt hat, wird wieder mit dabei sein. Die Prinzessin Vespa gespielt hat, wird wieder mit dabei sein. Daphne Zuniga, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Und selbst Michael Winslow, der dieser Police Academy Geräuschemacher-Mensch, der hier irgendwie den Radar-Technischen spielt, der so komische Radargeräusche mit dem Mund nachmacht. Auch der hat wieder einen Credit in dem neuen Film. Ich weiß nicht, wie groß die Rollen alle sein werden oder ob die nur so Cameos haben, aber sie stehen alle in der IMDb in der Liste drin.
Ja, cool. Oder vielleicht hat jemand die in die IMDb nur seinen Wunsch eingetragen.
Ja gut, das weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt mal so für Gospel genommen. Wenn das nicht stimmt am Ende, dann war das eine Fehlinformation. Aber die IMDb sagt das im Moment so. Genau, ja, also Spaceballs, ich glaube, die Geschichte ist schnell erzählt. Es ist ein Star Wars bzw. Sci-Fi-Spoof aus dem Jahre 1987. Der so
87, ey, wie krass.
Einmal alles von Star Trek über vor allen Dingen Star Wars bis hin zu Planet der Affen und ich weiß nicht, was alles noch. Alien.
Einmal das volle Programm durch.
Einmal das volle Programm der Science Fiction der späten 70er, frühen 80er. Einmal so durch den Kakao rührt in so einer Mel Brooks Komödie halt. Die Prinzessin flüchtet von ihrer Hochzeit und wird dann vom bösen Lord Helmchen von den Spaceballs, das ist die böse Zivilisation, mit dem bösen Präsidenten, der von Mel Brooks gespielt wird, President Scroop, was irgendwie ich auch jetzt erst verstanden habe, dass das ein Anagramm auf Brooks ist. Deshalb heißt der Präsident Scroop. Ja, und ich habe das jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf Englisch geguckt, ja. Ich kannte ja immer nur diese Deutschen so, ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Möter. Genau, und dann dachte ich so, okay, wie heißt der denn auf Englisch? Und dann heißt er halt Barf. So, und da werden halt so viele Kotzwitze gemacht, weil es ja so irgendwie aus dem Wort für. So, und dann aber auch sagt er irgendwie, irgend sowas ähnliches wie halb Mensch, halb Köter, jetzt krieg ich es nicht mehr zusammen, aber sagt er auf Englisch auch, das passt dann auch zu dem Wort Barf, ich krieg's jetzt nicht mehr hin, aber irgendwie haben sie das auch so, der Witz ist da angelegt, den sie im Deutschen dahin übersetzt haben. Und dann müssen halt John Candy als so eine Art Chewbacca, aber er ist ein Hund, eben Barf, und Lone Star, der von Bill Pullman gespielte, der ich glaube, George Lucas hat damals gesagt, er soll nicht so aussehen wie Han Solo. Mhm. Und deshalb haben sie ihn dann einfach so aussehen lassen wie Indiana Jones. Und was ich auch nicht wusste, ich habe mir ein bisschen belesen jetzt, so mal das Ganze, früher halt so ohne IMDb und in Vor-Internet-Zeiten, wann haben wir den gesehen? Irgendwann in den 90ern, als wir klein waren.
Ja, klar.
Genau, und jetzt habe ich den sozusagen mal mit diesem, lesen wir uns mal die ganze Trivia durch und gucken den nochmal und ziehen den mal einmal auf links mit allem, was es darüber so zu wissen gibt, dass George Lucas den super fand und sogar ILM mitgeholfen hat, die Special Effects zu machen und so weiter. weil er das, also er hat irgendwie nur eine Bedingung gestellt, so nach dem Motto, zieht alles durch den Kakao, ist mir alles scheißegal, aber ihr dürft keinen Merch verkaufen. Weil das wollte er nicht, dass irgendwie
okay.
So, dass dann so Lord Helmchen Merch neben Darth Vader Merch irgendwo dann rumsteht oder so. Und deshalb macht dieser Film quasi in jeder zweiten Szene wird irgendwelcher Merch beworben. Spaceballs the Cereal, Spaceballs the Mousepad und so weiter. Überall in diesem Film ist komplett Merch drin, ohne Ende. Aber nichts davon hat es jemals zu kaufen gegeben. Aber der Film tut so, als ob das überall ist, sind so Dinge drin, wo du normalerweise sagen würdest, ja, und das stand dann in jedem Regal so. Nein, tat es nicht. sehr lustig. Ja, natürlich als Komödie heutzutage, klar, ich konnte mich an jeden zweiten Witz erinnern, oder eigentlich an jeden Witz erinnern.
Kannst du wahrscheinlich mitsprechen, oder?
Und hab den aber auch wirklich viele, viele Jahrzehnte nicht gesehen gehabt. Und es war lustig, den jetzt nochmal zu sehen, vor allen Dingen ihn mal auf Englisch zu sehen, die ganzen Witze mal im Original zu hören. Natürlich ist der im Vergleich zu heutigen Komödien irgendwie langsam und das zieht sich alles so ein bisschen, obwohl der nur eine Stunde 36 lang ist, fühlt es sich trotzdem so an, als ob es sich ein bisschen zieht. Aber man lacht an den entscheidenden Stellen und es ist alles so schön cheesy und ich hatte viel Spaß. Ich hab den mit Genuss geguckt und jetzt bin ich vorbereitet für den zweiten. Kann er jetzt nächstes Jahr kommen.
Ja, ich hätte ja Angst, den auf Englisch zu gucken, weil ich einfach die deutschen Witze so lustig finde und das ist...
Ja. Aber die sind schon, glaube ich, ziemlich okay übersetzt. Also so diese ganzen Sachen, die meisten sind ja auch keine Wortwitze oder so.
Ja, nee, aber da sind halt viele gute Wortwitze drin. Also ich hatte die Übersetzung einfach so gut in Erinnerung.
Ja, aber ich finde auch so, dass da auch Witze drin waren, die im Deutschen einfach nicht funktionieren konnten mit der Marmelade im Radar. Jam der Radar, das war schon damals irgendwie so, dass da musste man dann irgendwann mal auch mit seinem 5., 6. Klasse Englisch so, okay, ich glaube, ich weiß, wie der Witz eigentlich geht, so, aber meinem Vater kriege ich ihn nicht erklärt, weil der kann kein Englisch.
Ich hätte ihn da auch nicht verstanden.
Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch nicht bei der Erstsichtung verstanden, aber irgendwann später dann.
Bei der 37. mit 14.
So ungefähr, ja, genau, da habe ich ihn dann vielleicht kapiert. Und ja, auch, dass ich irgendwie, dass der Ludicrous-Mode von einem Tesla von der unheimlichen Geschwindigkeit kommt, die wir hier kennen, aber ja, dass dann Plaid Speed für dieses Tesla Model irgendwas Plaid, wo dann irgendwie 1000 irgendwas PS hat, dass das auch aus dem Film ist, das hatte ich irgendwie nicht gepasst oder das hatte ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen, aber ich hatte das nicht zusammengebracht, dass ich das aus dem Film kennen hätte müssen. Es ist auch einer dieser Knöpfe oder nee, ich glaube, er sagt es dann irgendwie, die sind auf Plaid Speed gegangen. Und ja, diese ganzen Sachen dann mit dem Alien, der Alien-Szene mit dem Müsli und so, das ist einfach so viele Sachen, die irgendwie in unserer Kindheit so ein Running Gag waren, sich das alles nochmal im Original anzugucken. Ich hatte Spaß daran, aber natürlich ist der nicht, der ist gut gealtert, ja, das kann man nicht sagen, also da ist jetzt nichts drin oder jetzt fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, oh, okay, die Prinzessin, die da gerettet werden muss, macht auch damals schon klar, dass sie dass sie zwar am Anfang so ein bisschen Rettungsbedarf hat, aber dann nimmt sie irgendwann auch so ein Sturmgewehr in die Hand und ballert die Leute ab. Gut, der Grund, warum sie das macht, ist, weil ihr jemand die Locke verbogen hat. vielleicht würdest du das heute nicht mehr so 100% so inszenieren, aber immerhin, sie hat dann die Wumme in der Hand und macht dann so eine Rambo-Szene aus dieser nächsten Stelle. Und ja, das irgendwie mochte ich den nach wie vor. Kann man nochmal gucken, wenn man da nochmal die Kindheitserinnerung auffrischen will. Mhm. Und es gibt ja diese prophetische Vorhersage, wo dann irgendeiner Joghurt, also die Yoda-Verarsche, die auch von Mel Brooks gespielt wird, fragt, werden wir uns wiedersehen? Und die Joghurt-Figur guckt dann so und sagt, ja, weiß er nicht, aber so Gott will, sehen wir uns alle in Spaceballs 2 in The Search for More Money oder so ähnlich. und jetzt kommt das dann wirklich. Kommt dann wirklich Spaceballs 2 und sie sehen sich alle wieder.
Das ist auch geil, oder? Wenn du da irgendwie vor 30, 40 Jahren so einen Film zusammen gemacht hast.
Vermutlich hast du so einen blöden Gag reingeschrieben.
Bisschen Spaß gemacht hast und jetzt triffst du die Leute alle wieder. Also das ist ja schon, also das ist Abi-Treffen mit Leuten, die man auch gerne wieder sieht.
Ja, und vor allen Dingen halt,
gemein, aber
ich finde es halt krass, dass Rick Moranis so lange nicht in Filmen zu sehen war, sich da ja auch aktiv dagegen entschieden hat, auch für das Ghostbusters Remake nicht wiedergekommen ist und so. Und bei Spaceballs, da sagt er dann jetzt auf einmal nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren da, ich glaube wirklich mehrere Jahrzehnte, sagt er dann auf einmal, ja, nee, okay, da bin ich dann jetzt wieder dabei.
Ja, geil.
Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, er hat letzten Film, da hat er nur seine Stimme gegeben. Auch 97. Nur Stimme. 97. So, und jetzt kommt er 2027, ja, 30 Jahre später kommt er wieder ins Kino. Nach Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft. Von 1997 kommt er dann 2027 wieder auf eine Leinwand zurück. Das ist schon heftig.
Ja.
Ja. Naja, also, Lord Helmchen.
Lord Helmchen. Alle zurück.
Der Code an dem Koffer, weißt du den Code am Koffer noch?
Nee.
Den Code für das interplanetare Luftsiegel.
Das ist auch da so was ganz Dummes, gell? 1, 2, 3, 4 oder so?
1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
Nur ein Idiot würde so einen Code benutzen. Und dann kommt der Präsident rein. Ah, ich hatte diesen Code mal an meinem Gepäck. Ja.
Ja, gut. Sehr schön.
Haben wir das.
Gut, ich war
mehr am Wochenende. Mehr Filme habe ich nicht. Ich habe alles geguckt, was.
Ja, ja, ich schaue im Moment eine Serie, Hijack, aber die kommt halt nur so tröpfchenweise rein. Spielt in Berlin.
Sehr gut.
In der U-Bahn.
Also wie Mockingjay, Part 2.
Ja. Also es ist halt schon viel U-Bahn-Gefahren. Also die fahren auch ewig und kommen nie an der Station vorbei.
Ach stimmt, die fahren doch hier, hast du doch gesagt, ne? Oder ich hatte das im Trailer auch gesehen. Die fahren die U-Bahn, wo ich früher gewohnt habe, an der U-Bahn-Linie. Das finde ich sehr schön.
Ja, aber sie fahren dann von der 6 auf die 7 rüber und dann wieder zur 8 oder so ähnlich. Ich weiß schon, habe ich schon wieder vergessen.
Ich habe an der U5 gewohnt und die war im Trailer zu sehen.
Ja, kann sein. Ja. Und dann ist eine sehr schöne Mischung aus Deutsch und Englisch, was sie benutzen. Was wirklich cool ist, weil die deutschen Polizisten natürlich untereinander Deutsch reden, ganz klar. Und auch die ganze hier Kommandozentrale, also hier U-Bahn-Station Lenkgesellschaftsdings.
Ja, so heißt das, genau. Das ist exakt der Fachbegriff. Ja.
Die reden halt auch Deutsch. Und wenn dann aber jemand aus der Botschaft, aus der englischen Botschaft kommt, dann reden sie mit dem halt Englisch und mischen das halt immer so. Das ist echt
schön. Gut. Mit deutschem Akzent, hoffe ich.
Ja, ja, fieser deutscher Akzent. Ganz wundervoll.
Go in the subway now.
Ja, und der U-Bahn-Fahrer, der redet halt so richtig schön Berliner und wird dann irgendwann auch richtig angenervt und schimpft dann halt so schön auf Berlinerisch. Und dann schaltet er wieder auf Englisch, weil halt auch ganz viele, das ist eine englische Schulklasse in dem Zug und noch irgendwie so und das ist super lustig.
Ich folge seit einer Weile jetzt einem Account auf Insta Berliner S-Bahn-Fahrer. Oh. Und der pöbelt immer so einen schönen, ultrabreiten Berliner Dialekt, hackt er auf der S-Bahn rum und vor allen Dingen auf den Fahrgästen. Fantastischer Account. Sehr, sehr schön. Ja, und das kommt nur immer eine Folge die Woche, oder wie? Und
genau.
Das tröpfelt so
jetzt,
vor sich hin.
Jetzt kommt die Woche kommt die 7 und dann nächste Woche die 8. Und ich bin jetzt halt bei der 6 und jetzt muss ich erstmal, habe ich wieder Pause sozusagen. Das nervt mich schon.
Das war doch in der ersten Staffel war es ein Flugzeug, richtig?
Mhm.
Okay. Und jetzt ist es die U-Bahn.
Genau.
Okay. Und die ist wieder gehijackt. Also das passt noch vom Namen. Oder ist es genauso blöd wie bei dem anderen
Bus? Nein.
War das doch noch so eine Serie, wo irgendwie...
Ja. Departure irgendwas. Das war ein Flugzeug und dann war es ein Zug und dann war es ein Schiff. Ja, nee, genau. Hier ist es... Ja, und letztes Mal war... oh Gott, wie heißt der Hauptdarsteller?
Idris Elba.
War halt so an Bord mit dabei und hilft dann so ein bisschen beim Auflösen und so. Und jetzt ist er halt der die U-Bahn entführt.
Ach je, okay.
Genau.
Aber ich jetzt nicht kommen sehen.
Ich nehme das mal, wenn es jetzt nächste Woche oder in 2 Wochen rum ist, dann bringe ich das nochmal mit und dann erzähle ich da nochmal ein bisschen mehr
von. Machst du nochmal ein Fazit? Okay, sehr gut.
Aber im Moment bin ich hyped und sehr traurig, dass ich jetzt nicht weiter gucken kann. Ich bin gestern irgendwie 80 Minuten Rad gefahren, weil ich doch 2 Folgen gucken musste.
Aha.
Ja. So, aber bevor ich Rad gefahren bin, war ich gestern, ja, es war Sonntag, war ich bei der Genussakademie in Frankfurt bei einem Kochkurs.
Was?
Ja.
Haben wir da nicht noch einen anderen Deal laufen?
Okay. Ja, haben wir.
Erzähl.
Meine Frau hat mir und meinem Schwiegervater einen Kochkurs geschenkt, nennt sich Holy Smokes Wintergrillen.
Geil.
Ja. Ja, war sehr gut. Soll ich mal kurz erzählen, was wir gemacht haben?
Ihr habt gegrillt, nehme ich an.
Flammlachs auf Zedernholzbrett.
Ja, sehr schön.
Also Lachs irgendwie ein bisschen Zitrone drauf, ein bisschen Dü-Dü-Dü und dann Zedernholzbrett und schöne Marinade dazu. Dann gab's Gourmetfladen mit Kürbis und Schafskäse. Da haben sie so einen Naanteig gemacht, ganz dünn ausgerollt und dann auf dem Pizzastein, also hier Kürbis, Schafskäse, Schmand und da hat er noch so ein paar andere gemacht, die wie Flammkuchen, also einfach so Zwiebeln und Schinken und Schmand drauf. Auf dem Pizzastein im Grill. Und die sind so geil hochgekommen und oh, das war so gut. Das waren so die beiden Vorspeisen, die du dann gesnackt hast. Dann haben wir einen Cowboy-Topf gemacht. So, Bohnen, Fleisch, Speck,
okay.
Zwiebeln.
Sowas, so was die beiden Herren, die bei mir in Schwarz-Weiß an der Wand hängen, im Wohnzimmer gerne essen würden.
Ja, genau.
Der Herr Spencer und der Herr Hill.
Genau. Ja, auch richtig gut. Hat, weiß ich nicht, haben wir da im Endeffekt nicht draußen am Grill gemacht, sondern einfach drin im großen Smog, also im großen Topf. Dazu gab es. Es war angekündigt als Räucherkartoffelpüree, aber irgendwie konnte er das nicht räuchern. Also er hat normales Kartoffelpüree gemacht und eigentlich war der Plan, die dann auch wieder auf so eine Planke zu legen, auf so ein Zedernholzstück und im Grill so zu überbacken, dass das so knusprig wird und die Holzplanke das dann auch nochmal mit Rauch durchzieht. Aber er hat so einfach das Kartoffelpüree so ein bisschen im Grill gehabt und das hat so ein bisschen Smog abgekriegt, fand ich jetzt nicht hart überzeugend. Zwischendurch gab es dann noch das so ein Stück Fleisch, das mit einem Stück Fleisch dekoriert war. Ja, einmal Flanksteak mit Chimichurri.
Oh, Chimichurri liebe ich ja.
Ja, das war sehr gut. Auch so eine elegante Schärfe, wie auch dieser Cowboy-Topf, der halt so, du isst es und denkst dir so, oh ja, das ist doch scharf, aber nicht so, Alter, ich bin jetzt in die Fresse rein scharf, sondern so eine elegante Schärfe. Das war wirklich richtig gut. Und hier halt auch bei dem Chimichurri schön angemessen scharf, dieses Flanksteak dazu. Und dann hat er eine Roulade gemacht vom Kalb. Und da hat er so mehrere von diesen Kalbschnitzels nebeneinander gelegt und dann mit all möglichen Zeug. Speck rein, irgendwie. Die Gurke hat er gar nicht reingemacht, aber ich glaube, der hatte noch Salami und noch irgendwas da drin. Also das war echt cool. Aber hat die halt so überlappend nebeneinander gelegt, dass du so ein, weiß ich nicht, 50 Zentimeter breites und 10 Zentimeter hohes Stück Fleisch hast. Das hat er auf so ein Plastik, wie heißt das denn? Folie, Plastikfolie gelegt. Hat es dann eingerollt wie zu so einer Wurst und hat die hinten so zugedreht. Dann wurde die so straffer in der Mitte und hat dann mit dem Plastik das in Alufolie gepackt und dann auf den Grill gelegt. Wo alle so, okay. Alter, da ist Plastik drin so.
Ja,
ja, so heiß wird es nicht. So, das ist ja nur 10 Minuten da drin. Dann ist das ganz dünne Kalb ist dann durch genug und dann können wir das essen.
Ja, aber sind Weichmachers?
Ha? Ja, das ist halt Gastroküche. Okay. Das kriegst du vermutlich auch, wenn du in ein Restaurant gehst. Und das war geil. Also diese Roulade, das war ein Däumchen. Ah, und cool. Als Nachtisch, da waren wir echt so voll gefressen. Gab es noch so ein Baiser. Wo ich dann irgendwie da stand mit meinem Schwiegervater und wir haben, glaube ich, 30 Eier getrennt und so. Okay. Ist mir halb runtergefallen. Dann habe ich das noch so halb mit den Händen gerettet. Und
oh nein.
Und dann hat er so schnell noch einen, Sabayone improvisiert. Huh. Und das war auch wieder richtig geil. Also das so dieses, was die so diese Profiköche so nebenher im Vorbeigehen so machen können. Das ist halt das Geile. Er sagt, ja, und hier nimmst du das und da machst du, weiß ich, hier das ganze Gemüse, was ihr jetzt gerade abgeschnitten habt. Das zu Hause, nehmt ihr das, friert es ein und dann macht ihr euch da eine schöne, Brühe draus. Wir machen das nach so Kochkursen, sammeln wir das irgendwie 2 Tage und dann wird da immer Brühe draus gemacht. Und die Brühe, die vorhin in den Topf war, die ist von irgendeinem vorherigen Kochkurs und so. Das ist halt cool, also wie die das da machen. Ich nehme es mir auch immer vor, denke mir so, ja, das ist eigentlich voll die gute Idee. Und dann schäle ich irgendwie eine Möhre und schmeiße es doch einfach weg, weil es mir dann doch zu aufwendig ist. Und genau, also diese Baiser auch irgendwie 2 Stunden im Backofen gewesen, bis sie dann wirklich durchgetrocknet waren. Und ja, dann noch die Früchte ein bisschen. Das waren einfach TK-Beeren, aber es war halt so, nachdem wir alle so voll gefressen haben, war das so ein ganz, ganz leichter Nachtisch. Also das war ganz cool. Und ja, haben wir sehr lecker gegessen und viele, viele spannende kleine Techniken gelernt. Wobei ich sagen muss, im Verhältnis, ich habe das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal mit meinem Schwiegervater gemacht, das Essen war, würde ich sagen, diesmal am besten. Aber gelernt haben wir bei den anderen Kursen mehr. Also da warst du irgendwie mehr dran. So.
Ja, genau. Ich hatte jetzt irgendwie auch die Frage gestellt, weil du, deine Formulierung war jetzt immer, und dann hat er.
Ja, wir haben halt geschnibbelt und so. Oder, weiß ich nicht, dann legst du mal so ein paar von diesen Fladen, Flammkuchfladen sozusagen, aus Nahenbrot, legt man dann schon mal auf den Grill oder so. Aber, ja, mein Gott, so ein Teig auf einen Pizzastein legen, jo, das habe ich zu Hause auch schon mal gemacht. Deswegen so richtig viel gelernt habe ich nicht. Wie man Sauvignone macht, habe ich gelernt, auch antialkoholisch. Das fand ich schon ganz cool.
Das ist cool, ja. Ja, das wäre jetzt so die Frage gewesen, wie viel so Ownership spürt man denn für das Tellerchen, was am Schluss da ist?
Bei den letzten Malen mehr.
Okay.
Ja. Also, ja. Diesmal war es so, mehr so, da kocht jemand lecker für uns und so ein paar Sachen helfe ich halt mit.
Okay, ja.
Und sonst war es halt schon mal, oder die letzten Male war es halt schon so, dass du da noch viel, viel näher dran warst, viel mehr gemacht hast. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde lang Kartoffeln geschält und danach eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang Bratkartoffeln gemacht. Immer wieder der gleiche. Nochmal Bratkartoffeln und wieder raus aufs Backblech und dann einfach kalt werden lassen und dann schmeiße die danach nochmal für 10 Minuten bei 160 Grad in den Ofen und dann schmecken die wie frisch. Das mache ich seitdem zu Hause regelmäßig so.
Ja, cool.
Oh, wir haben noch Kartoffeln. Ich mache schnell Bratkartoffeln. Können wir heute Abend warm machen. Okay.
Ja, cool.
Aber es ist halt schon cool. Und es ist auch irgendwie cool, dass ich das regelmäßig mit meinem Schwiegervater mache. So, wir haben sonst nicht so viel miteinander zu tun oder so. Also ja, der ist schon regelmäßig hier oder so, aber die wohnen halt dann doch ein bisschen weiter weg. Und da ist dann halt so, dass man einfach mal so ein bisschen Zeit hat und ein bisschen da unterwegs ist. Und
wo habt ihr die Kids gelassen?
Bei meiner Gattin.
Ach so, die ist gar nicht mitgegangen. Du hast es am Anfang gesagt, dass sie es geschenkt hat. Ich ging einfach davon aus, dass sie dabei war.
Nee.
Oder ich habe nicht richtig zugehört, mag auch sein, aber
okay.
Ja, krass. Ja, das ist ja lustig.
Ja.
Ja, das ist ja eine witzige Idee. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn meine Frau mir jetzt was schenken würde für mich und meine Schwiegermutter, das weiß ich nicht, auf die Idee käme ich gar nicht, dass das irgendwie eine gangbare.
Es muss halt was sein. Also bei ihm, das interessiert es schon so. Er ist jetzt, glaube ich, auch nicht der große Koch vom Herrn. Ich ja auch nur in sehr geringem Maße, dass ich da irgendwelche Sachen koche oder so. Aber mich interessiert das halt und mich begeistert das. Und das ist halt schon was ihm auch Spaß macht. Obwohl er zugeben musste, dass er jetzt irgendwie bei diesem Kochkurs das erste Mal eine Zwiebel schneiden musste. Ja, okay, dann machst du das mal mit. Mit 60 oder was ist der jetzt? Oder ein bisschen älter?
Das ist hart.
Schneidest du zum ersten Mal oder schälst eine Zwiebel? Ja.
Also muss ich eine Sache sagen, wenn ich eins aus diesem YouTube gelernt habe, dann wie man richtig Zwiebeln schneidet. Nee. Danke Alex, the French Guy Cooking. Changes the world.
Ja.
Wenn man weiß, wie man eine Zwiebel richtig schneidet.
Ich möchte auch immer noch mal diese französische Zwiebelsuppe nachkochen.
Oh ja, die habe ich auch noch auf meiner To-Do-Liste. Die esse ich sehr gerne in Restaurants, aber ich habe sie noch nie selber gemacht, ja. Es ist halt immer das Problem. Ich wüsste hier in diesem Haushalt niemanden, der die mitessen würde. Und das ist der Grund, warum ich sie nicht mache.
Dann müssen wir beide uns einfach mal treffen zum Zwiebelsuppe machen.
Deal, komm vorbei.
Das machen wir.
Ja.
Genau. Nee, das sieht so lecker aus. Ich glaube auch schon, dass das richtig gut ist. Wir waren neulich bei hier, Hörer Flo. Und da hat er Spätzle mit Zwiebeln gemacht und hatte auch so einen ganzen Topf so runterreduzierte Zwiebeln gehabt. Oh, mhm. Das war so geil. Ich meine, pass auf, fang nicht an, die zu probieren, dann isst du mir den Topf leer. Ich muss ihn natürlich probieren. Ich hätte fast diesen Topf Zwiebeln gegessen.
Zwiebeln, wenn man die
so, oh, die waren so gut.
Wenn man die so low and slow einfach langsam braun werden lässt.
Genau.
Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen anzuckert, wenn man es will, aber kann man auch lassen eigentlich.
Genau, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz dran. Oh, das war so
es gut. Ist so geil, ja. Ich mache das immer für Raclette. Mache ich vorher, weil manche Leute legen ja bei Raclette irgendwie oben auf diese Platte so Zeug drauf und stinken sich dann das ganze Wohnzimmer da in
fürchterlich.
Komplett Dings. Das machen wir meistens nicht, sondern ich mache meistens in der Küche vorher, brate ich so ein paar Sachen, die man dann so ins Pfännchen mit reinrührt, die eigentlich schon vorgegart sind.
Mhm.
Dazu gehören beispielsweise Pilze und eben aber auch Zwiebeln.
Mhm.
Und dann mache ich das auch so, dass ich die so einreduzieren lasse und richtig schön so karamellisierte Zwiebel mache. Die man dann irgendwie nur noch so untermischt. Die müssen dann da auch gar nicht mehr viel Hitze abkriegen. Davon sind sie eher abgeschirmt, weil sie dieses Käsedach oben drüber haben.
Ja.
Und genau. Und das ist immer fantastisch und auch immer sofort leer. Und die Kinder nehmen das nicht. Das ist meine Frau und ich, die das sofort schlachten.
Ja.
Das
ist einfach so gut. Das ist so ein Zutatgericht. Zwiebel, fertig.
Naja, da muss schon noch.
Ja, rechts und links ein bisschen was rangeschlagen, aber mein Gott, genau. Mehr ist es ja nicht.
Und die Butter. Ich mache es immer mit Mischung aus Olivenöl, Bratolivenöl, was erhitzt werden kann. Und Butter in so einem Mix. Mm. Das funktioniert irgendwie für mich am besten.
Mm. Ja. Okay, also wir treffen uns demnächst zum Zwiebelsuppe kochen. Nee, ich bin heute Abend beim Bob, ich koche Zwiebelsuppe.
Was? Genau. Ja, heute Abend kommt der Stefan, ich koche mit ihm, was das essen nur wir, ihr wollt es eh nicht.
Genau. Wir kochen das nur für uns, ihr kriegt nichts.
Genau.
Ah ja.
Also ihr könnt was haben, wir sagen euch jetzt, was es gibt und dann werdet ihr sowieso einen anderen Plan schmieden. Ja.
Ah ja. Okay.
Tja, so ist das.
Vielleicht machen wir mal einen Zwiebelsuppenkochkurs. Ich habe beim Warte mal, das gucke ich mal nachher nach. Habe ich einen Kochkurs gefunden beim hier Gourmet
Genussdings.
Genussakademie. Da gibt's auch so irgendwie so einen Grundlagenkurs, wo du eben auch als erstes eine Zwiebelsuppe kochst. Einfach wahrscheinlich, damit du einfach Unmengen Zwiebeln mal schneiden musst.
Ey, da wäre ich ja gut drin. Das kann ich.
Ja.
Ja. Seitdem ich weiß, wie das geht, ist ja immer so, dass wenn man andere Leute Zwiebeln schneiden sieht und inklusive meiner Frau, ich jetzt so gucke, dann denke ich so, nein, na, so geht das nicht. Nein, du darfst das jetzt nicht mansplainen, lass sie machen.
Ja, mach halt.
Aber so.
So, und für alle, die es jetzt interessiert, bitte, jetzt.
Ja, einfach, nee, das, was soll ich das jetzt erklären? Also man schneidet die halt so, man macht hinten dieses Ende ab, aber nicht das, wo die Wurzel ist, sondern das andere. Das, was oben aus der Erde gucken würde, das schneidet man ab. Und dann stellt man sie so auf die Schnittfläche, die man gerade gemacht hat, und hackt sie genau durch die Wurzelspitze einmal in zwei Hälften. Und dann macht man die Schalen ab, weil vorher wäre das vergebene Liebesmühe, weil dann kriegst du sie einfach schneller. Genau. Dann machst du sie ab und dann die Wurzel lässt du halt dran und dann muss halt wissen,
die
was
hält
du
halt
machen
alles
willst.
Zusammen und dann
die hält halt alles fest, genau.
Wie das senkrecht, dann einmal quer und dann von vorne runter.
Ja, kommt drauf an, was du machen willst. Wenn du zum Beispiel, wenn Zwiebelringe gefordert sind, brauchst du dann gar nichts mehr machen. Dann fängst du einfach parallel von der Seite, wo du deinen ersten Schnitt ganz am Anfang gemacht hast, zur Wurzel hin diese halben Zwiebeln einfach runter zu hacken. In großen Schnitten, dann hast du halt so Halbringe.
Mhm.
Und das geht halt prima für so eine Zwiebelsuppe würde ich das wahrscheinlich dann so machen.
Genau so.
Genau. Und wenn du halt finely diced Zwiebeln gefordert hast, also so kleine Würfelchen, dann schneidest du halt erstmal 90 Grad auf die Wurzel zu quasi, so die Zwiebel immer senkrecht runter in so Schlitze, aber eben nicht ganz bis zum anderen Ende durch, sondern nur
so, dass sie immer noch hält.
So bis kurz vors Ende, so vielleicht so 6, 7, 8 Schnitte, je nachdem wie groß die Zwiebel ist, einmal so rüber.
Ja, und wie dick
und dann,
du die Würfel haben willst.
Genau, und dann drehst du die so, dass die ursprüngliche erste Schnitt wieder zu deinem Messer guckt und dann einmal rüber und diesen Querschnitt unten rein, den mache ich nie, das kann man sich sparen, das bringt nichts. Und dann schneidest du das bis kurz vor die Wurzel, die hältst du die ganze Zeit am Ende fest und die schmeißt du dann halt, am Schluss ist die der Strunk, der übrig bleibt. Dann machst du das mit deinen beiden Zwiebelhälften hast du perfekte kleine Würfelchen. Mit einem scharfen Messer brenn dir da auch nicht die Augen. Kannst 4 Zwiebeln verarbeiten, bevor das erste Auge was davon mitkriegt.
Ja, man ist halt sauschnell.
Und wenn es doch passiert, dass dein Auge tränt, dann war das Messer nicht scharf genug.
Ey, die in der Genussakademie, die Messer, das war brutal. Die waren so scharf, das war so geil. Also, Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, das ist, ich habe mal mir vor ein paar Jahren von meiner Frau so ein Messerschärfe-Set mit Schleifstein und Wasserbad und all dem Ganzen und Leder und Paste und all dem ganzen Kokolores schenken lassen. Und dann in so einem Anfall von Hyperfokus auch das gemacht mit den Messern und dann aber auch schon da eine Weile dann irgendwie nochmal wiederholt und so und immer mal wieder, aber jetzt dann auch schleifen lassen in letzter Zeit. Ich müsste es auch mal wieder machen. Also ich, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwas koche, dann merke ich, du müsstest das mal wieder rausholen. Du müsstest dich da mal wieder reinnörden. Aber jetzt gerade musst du ja kochen. Es geht jetzt ja. Kannst du es nicht machen, weil ich muss ja jetzt was zu essen für die Kinder auf den Tisch stellen. Und danach ist wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Die Dinger sind alle schon wieder so unscharf. Das ist schlimm. Aber ja, das ist auch so ein Spaßthema. Wenn du dann so ein richtig geil geschärftes Messer hast, was du so selber da herbei geackert hast und dann aber auch sozusagen die Früchte deiner Arbeit hast beim nächsten Mal, wenn du dann so merkst, so geil, so muss es sein. Mhm. So, das macht dann schon auch Freude, aber jetzt in letzter Zeit fehlte mir die Muße irgendwie. Es ist mal wieder zu tun.
Ja.
Ja, so ist das.
Ach ja, Kochen ist schon ein schönes Hobby, muss ich sagen.
Auf jeden Fall.
Also, ja, nehme ich mir zu wenig Zeit für.
Ja, im Alltag ist immer so, nervt's, ja, aber ich mach's eigentlich gerne, aber das Undankbare finde ich es immer, wenn dann so in der Familie die Sachen so ungleich verteilt sind. So, wir haben zum Beispiel 2 Leute, die kein Fleisch essen und 2, die essen Fleisch und dann haben wir halt, ja, kleine Kinder, die halt oft so ein bisschen picky sind, das ist halt so, ne, in dem Alter dann, ne, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Und dann fällt dir irgendwas Schönes ein, dir fällt so ein Rezept über den Weg und du denkst dir, das wäre doch was. Und dann schlägst du das vor.
Französische Zwiebelsuppe.
Ja, genau, oder dann ist es vielleicht sogar vegetarisch und denkst du so, ja, ich habe ein vegetarisches Rezept, auf das ich auch Bock hätte und irgendwie so jetzt alle überzeugen und dann, nee, will ich nicht. So, wenn du die erste Zutat sagst, so, die ist doch nur so an der Seite, die schmeckt man am Ende gar nicht. Nee, mag ich aber nicht. Ach, geht mir doch alle aus der Sonne. aber ich... Risotto. Alle, die mir bei Be Real folgen, wissen ja auch, ich koche wahnsinnig oft Risotto, meistens
Pilzrisotto. Hin und wieder mal. Also,
weil
wenn es Kochfotos gibt, dann gibt es Risotto.
Dann gibt es immer Risotto, weil das ist eins der Rezepte, was in dieser Familie von allen angenommen wird. Pilzrisotto ist die ganze Familie, liebt die ganze Familie.
Na,
und jetzt hatte ich neulich, habe ich mit Safran Risotto gemacht, hier Milanese, weil ich dachte, Olympische Spiele machst du mal Risotto Milanese.
Bist du direkt ausgezählt worden für?
Alle waren total begeistert am Anfang, weil wir haben dann natürlich den Kindern erklärt, Safran, das teuerste Gewürz der Welt und das ist ganz was Besonderes und so. Und das sind diese kleinen roten Dinger, dann haben wir es denen gezeigt und dann irgendwie, wenn man davon ein Kilo kauft, dann da kannst du ein Auto von kaufen und so. Und dann waren sie alle ganz begeistert, wollten sie unbedingt probieren. Also wir haben uns alle Mühe gegeben, es ihnen schmackhaft zu machen. Sie haben es dann auch gegessen, aber sie haben dann beschlossen, das brauchen wir nicht nochmal, wir wollen wieder das mit den Pilzen. Also von daher wird es jetzt billiger auf die Laufzeit, weil ich meine, ich muss kein Safran mehr kaufen.
Ja.
Genau.
Ja, ist gut.
Nee, aber für uns Erwachsene, also wir fanden es schon gut. Also ja. Safran-Risotto, diese gelbe Farbe ist ja wirklich spektakulär. Das muss man echt sagen.
Das ist wirklich
wie gelb das wird, das ist der Hammer.
Ja.
Ja. Ja, aber die Kinder mochten das, wollen das wieder mit Pilzen.
Ich bin morgen mit den Kindern alleine. Das heißt, die Große wünscht sich, Papa, kannst du heute Abend Lachsnudeln machen? Immer. Wenn die Mama nicht da ist, essen wir abends Lachs. Nicht, weil sie es nicht mag, aber sie hat es irgendwie 2-mal zu oft gegessen und jetzt keine Lust mehr drauf. Aber wenn die geschäftlich verreist ist, dann gibt es Lachsnudeln. Immer. Tja. Und am zweiten Tag, wenn die Kleine entscheiden darf, gibt es Hot Dogs. So. Es gibt sie immer, wenn ich mit denen allein. Wollen wir nicht mal irgendwas anderes machen? Ich muss jetzt mal gucken, die ist in 2 Wochen, ist die nochmal weg. Da muss ich mal überreden, dass wir uns da nochmal an neue Sachen ranwagen und was trauen oder so.
Ja.
Aber es ist dann halt auch immer so, wenn du abends dann vom Schwimmen nach Hause kommst, irgendwie Kinder abholen, erschöpft, kommst nach Hause und jetzt noch was kochen, das ist ja auch.
Ja, vor allem, das muss ja dann schnell gehen, ne? Ja. Die haben ja dann, also erstmal sind die dann K.O., dann.
Und ja, also, hier, wenn die zwei Stunden Schwimmtraining oder eine Stunde Schwimmtraining und eine Stunde Athletik hatte, da ist die halt ja. so eine halbe Pfanne. Lachsnudeln alleine auf.
Ja, eben. Und das Ding ist ja, wenn die dann nicht bei Zeiten mal rankommen,
genau.
Jetzt die her, Nudeln, dann wird die Stimmung schlecht. Und also bei uns ist es dann so, wenn die dann vor allen Dingen beide K.O. sind,
oh ja,
dann kommen auch die Streitigkeiten einfach viel krasser durch. Mhm. Und insofern muss es dann schnell gehen, und schnell und gut kochen ist halt auch immer so, das schließt sich auch irgendwie aus. Dann, ja. Entweder hat man noch Reste vom Vortag, die man einfach schnell warm machen kann, oder man macht halt irgendwas, Nudeln mit Tomatensauce, was man schnell zusammenhämmern kann in 10 Minuten.
Genau, oder ich hatte schon überlegt, ob ich das mittags irgendwie vorbereiten kann.
Ja, aber wenn du halt mittags auch selber arbeiten musst, dann
ja,
schwierig.
Aber, also ja, genau. Dann machst du halt eine kurze Mittagspause, irgendwie isst ein Brot und kochst aber trotzdem.
Und dann geht's ja, sowas vielleicht, ja. Ja, ich habe im Moment wieder ein krankes Kind zu Hause und arbeite im Wohnzimmer. Und
auch neben sehr mir, schön immer.
Neben mir macht jemand Autorennen. und ich muss dann, der kommt dann immer und ich muss dann Wetten abgeben, auf ob das Blaue oder das Weiße gewinnt und ob ich jetzt denke, dass der Grüne vielleicht eine Chance gegen den Roten hätte und wie ich den Roten finde. Und das alles wird, und du sitzt da so und bist mit einem Ohr entweder in einem Meeting oder versuchst eigentlich gerade über was anderes nachzudenken, was du da irgendwie machen sollst, und dann kommt immer wieder von der Seite und dann irgendwann so, ich mache ihm jetzt eine Maus an oder irgendwie ein Checker-Tobi oder irgendwas, das geht so nicht weiter.
Oh, Checker-Tobi ist bei uns das Highlight. Wir haben das jetzt, die haben ja bei uns immer nur Pepper Woods und hier Bluey geguckt. Und dann habe ich gesagt, so, heute habe ich mal was Neues. Nein, voll blöd, nein. Habe ihnen eine Checker-Tobi gezeigt. Die gucken nichts mehr anderes.
Ja, das ist doch cool.
Finden sie es so gut.
Ja, heute hat er auch, da habe ich ihm, erst habe ich, wie gesagt, zwei Checker-Tobi und dann war der zweite irgendwie so ein kurzer plötzlich. Es war dann auch wirklich so, dass ich dachte, so, wie, schon vorbei. Und dann hat er auch gemeint, der war so kurz, ich will noch einen. Und dann habe ich ihn noch einen dritten gucken lassen und dann habe ich ihn wieder ausgemacht. Hm. Und danach muss ich sagen, meine Große, die war früher, wenn du dir das Fernsehen gucken lassen und du hast das Fernsehen dann irgendwann abgestellt, dann ist die wie in so ein emotionales Loch gefallen. So. Dann wusste sie nichts mehr mit sich anzufangen. Dann war so jegliche Eigenkreativität war weg. Und wenn du dann gesagt hast, so, das waren jetzt irgendwie deine Fernsehstunden, Minuten, was auch immer für heute. Und jetzt spielst du mal wieder selber. So keinerlei Inspiration, irgendwas zu machen, so komplett weg. Und bei meinem Sohn ist es ganz anders. Der, den sagst du so, okay, also wir haben vereinbart zwei und dann hatte er jetzt heute eben Glück, dass ich das auch so gesehen habe, dass diese zweite Folge irgendwie nicht so the real deal war, so von der Länge her, war irgendwie so eine kurze Version von irgendwas. Und deshalb noch eine dritte bekommen hat und dann hat er so gedacht, okay, seine Verhandlung hat ihm was gebracht, ja, er hat erreicht, was er wollte, er darf nur eine dritte gucken. Die war dann auch wieder so 20 Minuten lang und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Und dann ist er zu seiner Playmobilburg und dann war irgendwie Angriff auf die Burg und so weiter und dann dachte ich so, okay, das ist anders als die Schwester.
Cool, dich lasse ich auch gern wieder was gucken. Also das ist das, was ich meinen Kindern erkläre, wenn das passiert, so,
genau.
Hier, guck mal, das war richtig cool heute. Dürfte auf jeden Fall wieder gucken morgen. Und die Kleine, die hat das jetzt so verinnerlicht, die fragt mich immer, ob sie am iPad ein Spiel machen kann. Und ich kann ja auch einen Timer stellen. Und wenn der Timer ist, macht sie sofort aus. Und dann stelle ich ihr 5-Minuten-Timer für irgendwie Feuerwehrspiel oder so. Und dann macht das net. Und dann klappt es sofort zu, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist echt nicht so.
Du hast
alles klar. Du kannst. Und dann kommt sie, Papa, ich habe heute noch gar nicht auf deinem iPad gespielt. Du könntest mir ja mal einen Timer anmachen.
Das iPad vermisst mich schon.
Ja, aber dann machst du es auch gerne. Also ich da haben wir lange drüber vorher auch gesprochen und so.
Ja.
Und passt gut. Also finde ich dann noch fair. Und sie versteht es auch. Wie sind wir jetzt da gelandet? Wir waren doch eigentlich beim Kochen. Naja.
Ja, weiß ich nicht. Wir sind mal wieder abgeschwiffen. Das kommt ja mal vor.
Soll vorkommen. Für die übernächste Kapitelmarke haben wir es uns sogar schon vorgenommen. Aber vorher kommen noch die Dad-Jokes der Woche.
Ach je, da, Gott, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
Sekunde, tut mir leid.
Das Dokument ist hier, warte, da, hier, ich habe einen.
Okay, das ist klar.
Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Weil es
zu laufen zum, zu weit?
Weil zum Laufen zu weit ist, ganz einfach. welche Handwerker essen am meisten?
Keine Ahnung.
Verputzer, die verputzen ganze Häuser.
Kannst aber nicht den Kindern erzählen, verstehen sie noch nicht.
Nee. Was sagt eine Ziege zu der anderen?
Mä?
Also die eine Ziege sagt zu der anderen, gehen wir heute Abend in den Club, also ich gehe heute Abend in den Club, kommst du mit? Sagt die andere Ziege, nee, hab keinen Bock. Ist nicht sehr feministisch. Kann ja. Ach, egal. So, egal. Bin das waren jetzt drei schlechte Dad-Jokes. Eine mit einer Ziege und irgendwas anderem. Vögel ist auch noch so ein Thema. Ich habe euch heute einen Link geschickt. Kann man auch noch in die Shownotes tun. Der Jan wäre begeistert.
Der ist hat er
hier,
ja.
Also. Ja, ist er auch, genau. Hat ja hier vor einigen Jahren, ich glaube, es ist schon ein oder zwei Jahre her, auch schon mal Vogelcam-Links gedroppt. Und jetzt hat meine Frau eine entdeckt, wo ein Uhu-Pärchen in Marburg auf dem Kirchturm gerade brütet. Und das kann man jetzt auf YouTube live beobachten, 24/7. Und ich wusste nicht, dass Uhus so lustige Geräusche machen. Die machen so so ähnlich und dann ruft der so diesen anderen Vogel und der andere Vogel wurde von den Naturschützern, die das da eingerichtet haben, Hugo genannt. Und dann, wenn der dann so ruft, dann hört es sich so an, als würde die einfach Hugo, Hugo, so ich hab Hunger, Hugo, jetzt komm noch mal. Hört sich das wirklich an. Und dann macht die so lustige Bewegung und dann kommt Hugo so rein und hat halt einfach mal so eine Ratte im Mund oder irgendwie so eine große Langschwanzmaus oder so. Und meine Frau guckt dann so die Kinder an und meint so, ihr wisst schon, das könnte jetzt eklig werden. Ich guck da hin, hat meine Tochter gesagt. Und was macht Hugo? Fliegt einfach wieder weg und nimmt die Ratte wieder mit.
Was?
Und lässt die Frau da alleine sitzen. Und dann irgendwie so, was war jetzt das? Aber die hat halt ganz viel Geräusche gemacht und die hat auch so komisch mit dem Körper gewackelt und hat immer wieder so geredet. Und dann ist er wieder weggeflogen, hat die Ratte wieder mitgenommen. Also ich weiß nicht, wie diese Kommunikation war. Entweder hat sie ihn verscheucht oder sie hat ihm gesagt, alter Ratte, esse ich nicht, hau ab damit. Oder, keine Ahnung, was da los war. Jedenfalls ist er dann, bis dass die Kinder schlafen gehen mussten, nämlich die ganze Zeit das iPad mit sich rumgetragen, bis zum Zähneputzen mit und ins Bett mit. Und beim Gute-Nacht-Geschichte-Vorlesen stand dieses Schwarz-Weiß-Bild nebendran. Weil ich meine, tut sich ja nicht viel, wenn der andere Vogel nicht da ist. Dann sitzt sie ja die ganze Zeit nur da und guckt aus dem Fenster. Kann man auch im Dunkeln halt jetzt gucken, weil es Infrarotkamera, die so ein bisschen nachtbildmäßig ist. Und er ist nicht wiedergekommen, bis die Kinder schlafen mussten. Von daher, sie wissen jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Ob er die Ratte irgendwie, ob er noch eine zweite bringen musste oder ob die einfach die falsche Farbe hatte oder was da los war. Oder ob sie gesagt hat, die kannst du essen, hol mir mal, weiß ich nicht, ich will eine Taube oder
Salamander.
So. Genau, irgendwas anderes. Komm wieder, wenn du eine Katze hast. Ja, die Kinder waren dann auch so, warum dauert das so lange? Und ich so, naja, also wenn der jetzt einfach innerhalb von 2 Minuten die nächste Maus hätte, dann hätte ich ein bisschen Angst um die Marburger Mauspopulation. Also so viel Erfolg kann so ein Raubtier jetzt auch nicht haben. Dann, nee. Das muss irgendwie im Gleichgewicht sein, so zwischen Jäger und Gejagtem.
Mhm.
Wenn der loszieht und einfach so auf Kommando innerhalb von 40 Sekunden die nächste Maus holen kann, dann wäre auch irgendwas schief in der Natur. Also wir wissen nicht, wo er die mit hingenommen hat. Und die Kinder wollten die dann auch erstmal nicht
verstehen.
Ja, vermutlich. Und was dann auch lustig ist, die Kinder haben ja so witzige Vorstellungen. Das ist ja auch irgendwie normal, wenn sie es irgendwie noch nicht so anders, dass das deren Haus ist, ja, dass der da automatisch, wenn er dann zum Schlafen kommt, dann legt er sich mit ins Nest so. Nein, warum sollte er das? Das Nest ist für die Eier und der pennt einfach irgendwo auf dem Baum. Irgendwo.
Da, wo er immer pennt.
Ja, genau. So, dass der jetzt nicht zurückkommt, wenn es irgendwie ans Schlafen geht oder tagsüber nicht da bei ihr ist. So, ja, warum sollte er? Die sitzt da, der kann ja eh nichts helfen, es steht nur im Weg rum. Entweder tauschen sie oder er ist halt woanders.
Mhm.
So, ne, bei den Kindern war das irgendwie ganz klar. Das ist jetzt das Haus von denen, der muss doch nach Hause kommen. Also, nein, tut er nicht.
Warum sollte er? Also vielleicht, dass sie tauschen können, dass sie mal.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das bei Eulen so ist, ob die tauschen. Das habe ich jetzt noch gar nicht recherchiert, aber dass er sich jetzt da mit hinsetzt, so nebendran, das ist ja irgendwie pointless. Das bringt ja auch keinen weiter. Nein. Außer, dass es viel zu eng ist da drin dann. Ja, gut. Dann kommen wir zu der nächsten Kapitelmarke, wo du gerade schon angedeutet hast, dass wir so ein bisschen das Abschweifen einprogrammiert haben. Was hast du trainiert?
Ja, was habe ich trainiert? Es ist schon ein bisschen her jetzt, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. In Summe bin ich jetzt bei 29 Trainingseinheiten in meinem 40-Einheiten-Programm. Das heißt noch 11 und ich habe noch den, ein paar Tage im Februar und den ganzen März. Ich denke, das müsste ganz gut ausgehen.
So wie du vorgelegt hast, denke ich mal, bist du da auf einem guten Kurs auf jeden Fall.
Ja.
Und dann hast du, das war die Rechtfertigung vor dir selbst, dass du dein neues Fahrrad in Angriff nehmen darfst.
Genau, dann kann ich zumindest mal ernsthaft drüber nachdenken, ob ich mir ein neues Fahrrad kaufe und mit diesen Bike-Leasing-Möglichkeiten, die es da ja mittlerweile gibt, wird das ja auch günstiger.
Ja.
Also dann wird aus einem, weiß nicht, 5.000 Euro nur noch ein 3.000 Euro Bike, was immer noch ganz schön teuer ist für ein Fahrrad als mein altes sozusagen. Das hat mich damals 1.500 Euro gekostet, glaube ich. Aber es ist halt Alu und ja, halt ein bisschen älter. Und da habe ich mich jetzt so mit dem Gedanken getragen, was mache ich denn so mit dem Thema Radcomputer oder...
Ach je. Ja.
So, weil da ist ja im Moment nichts dran. Ja, ich könnte irgendwie mein Handy dran flanschen und versuchen, da die Daten zu bekommen. Also das Rad hat so Power-Mess-Füße, wollte ich jetzt sagen,
Pedalen. Ah, ist schon eingebaut?
Ja.
Geil. Powermeter, ja.
Powermeter.
Das ist cool. Das dir sagt, wie viel Watt du gerade trittst.
Ja, wenn du es hier im Mountain hörst, die Katze dreht da oben gerade durch.
Okay. Gott, weg die Kinder?
Nee, ich bin im Keller. Das ist.
Aber du sagst, die dreht oben durch, oben schlafen
die Kinder. Nee, die sitzt in meinem im Zimmer oben auf so einem
Sitz. Ach so, im Zimmer oben. Ja. Okay, ich dachte oben.
Ja. Ja. Die zerfrisst einfach ihren Liegeplatz. Du weißt schon, dass wenn du das kaputt machst, fällst du runter, gell?
Da wird schon in letzter Sekunde noch irgendwo eine Kralle rechts und links eingehakt und dann
das ist krass.
Hängt der Bauch durch.
Ja. Nee, also genau, Plan ist, dass ich mir Radcomputer irgendwie kaufe. Und dann war eben für mich eben die Frage so, lohnt sich vielleicht auch, sich mal so eine vernünftige Pulsuhr zu kaufen? Und dann ist natürlich der nächste Schritt, du ja bist ja auch mit einer Apple Watch unterwegs. Mhm. Ersetze ich die dann?
Ja, das ist
Geh komplett auf das andere System, weil sonst habe ich so meine Trainings in dem einen System und mein tägliche Schritte oder Puls nachts oder was auch immer in dem anderen System. Und das ist ja dann irgendwie auch doof. Und zwei Uhren tragen, finde ich, also das ist halt keine Option.
Also ja, selbst, ich glaube auch, dass
selbst im Training dann eine zweite Uhr an den anderen Arm machen.
Der Preisinvest, was jetzt, also du hast jetzt irgendwie, was weiß ich, 500, 600 Euro für eine Apple Watch ausgegeben oder fast ein Tausender für eine Ultra.
Also, ich habe ja nur, also ich habe 600, glaube ich, ausgegeben damals.
Ja, genau.
Ja.
Und eine gute Garmin oder sowas oder so eine Polar kostet ja irgendwie. In ähnlichen Größenordnungen, ne?
Genau, also die ist auch so bei 600 Euro ungefähr.
Genau, und dann hast du halt beides ausgegeben. Gut, das kannst du sagen, kannst du dir eine verkaufen oder keine Ahnung was.
Genau, also es wäre dann so, wenn ich das ersetze, dann wird die Apple Watch verkauft. Aber die Frage ist halt, und vielleicht kannst du mir das beantworten, was würde ich denn wirklich verlieren? Also was würdest du verlieren, wenn du die jetzt nicht mehr hättest, sondern weiß ich nicht, so eine Uhr, wir können ja einfach Funktionalitäten andichten im Zweifelsfall. So, was ist denn so die?
So richtig genau bin ich über den Funktionsumfang von so Garmin-Uhren gar nicht so im Bilde. Also man hört
natürlich. Ich jetzt ungefähr, deswegen leg mal los, was sind so die Sachen, die du täglich benutzt, die du auf jeden Fall weiterhaben willst?
Naja, ich finde halt die Integration mit den Notifications die
Also anzeigen tut er sie dir, aber darauf antworten kannst du natürlich nicht. Das,
ja, genau.
Also das, aber also ich reagiere halt nie an der Uhr auf irgendwas.
Doch, also ich gehe also an der Uhr, wenn meine Frau irgendwie was schreibt oder sowas, wo quasi nur ein Daumen hoch als Antwort reicht oder so, dann benutze ich diese Schnellantworten. Und da ist bei Signal, ich schreibe mit meiner Frau über Signal, so mit einem Daumen hoch antworten oder okay zurückschicken oder so, das ist in diesen Instant Reactions drin und die benutze ich eigentlich schon relativ oft auf der Uhr.
Okay.
Das macht sie genauso, also ich kriege von ihr auch, wenn ich irgendwie frage, was ist ich, soll ich noch das und das holen und wenn kommt nur ein Daumen hoch zurück, dann ist der meistens wahrscheinlich von der Uhr und dann weiß ich, okay, das ist jetzt Zustimmung zu dem, was ich da vorgeschlagen habe. Und wenn es halt komplizierter wird, okay, dann muss man halt irgendwie, klar, dann so Timer und so ein Käse, das benutzt man jeden Tag 20 Mal, aber das kann die andere Uhr wahrscheinlich genauso.
Das kann die auch, genau, mit dem Pay ist halt so eine Sache, es gibt Garmin Pay.
Ja, genau.
Aber das Apple funktioniert Pay nicht mit der Sparkasse. Hab ich jetzt irgendwie rausgefunden, aber auf der anderen Seite, ich habe halt mein Handy auch dabei meistens.
Ja, aber die Uhr ist schon sehr sexy. Also ich benutze eigentlich fast immer nur die Uhr im Laden, auch seltenst das Handy.
Weil das ist halt, das wäre so das, was mich auch killen würde, glaube ich.
Und dann halt auch die Funktion, mein Handy zu finden. Diesen Knopf, dass das Handy ping, ping, ping macht.
Ja.
Da drücke ich auch zweimal am Tag drauf, um mein Handy wieder, was ich irgendwo verloren habe, irgendwo wieder aufzuspüren. Und was ich zumindest einmal die Woche mache, oder manchmal auch nur alle zweite Woche, ist, wenn ich mein Handy verlegt habe und ich stehe in der Küche und dann klingelt mein Handy. Und also die Armbanduhr fängt an, tap, 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 dass irgendwie
telefonieren.
Das Telefon klingelt, dass ich dann an der Uhr dran gehe und dann immer zu den Leuten sage, Sekunde, ich muss erst mein Handy suchen. Was die Leute immer endlos verwirrt, weil sie denken, hä, aber du bist doch dran gegangen.
Ja.
Und dann laufe ich so auf, schaue ich durch die Wohnung und denke mir, wahrscheinlich am Schreibtisch, keine Ahnung, irgendwo. Und dann renne ich halt rum, bis ich mein Handy irgendwie sehe und dann transferiere ich das Telefonat zurück aufs Handy, weil dann kann man vernünftig mit denen reden. Und währenddessen quakt es aus der Uhr raus so, hä, was, wieso, wo, warte,
du redest doch schon, ja.
genau. Ja, also, aber das, natürlich kann man irgendwie ohne, aber was mich halt, glaube ich, vor allem davon abhalten würde, ist die Tatsache, dass diese Apple Health Datenbank, was so Schritte und so weiter angeht, dass dieses Ökosystem halt jetzt seit, wann auch immer ich diese Uhr habe, diese erste Apple Watch, die ich gekauft hatte, dass es schon seit so vielen Jahren Daten über mich sammelt. Und ob jetzt diese Bluthochdruckerkennung und Herzarrhythmie und so, ich weiß nicht, was da die Garmin so alles kann, ob die mich irgendwann mal vor dem sicheren Tod retten wird oder nicht, hat sie bisher nicht getan, weil das offensichtlich zum Glück noch nicht nötig geworden ist. Aber natürlich ist dieses Ding immer am Handgelenk und passt irgendwie auf, falls mir mal mein Herz wegstolpert, dann würde es hoffentlich Bescheid sagen und sagen, hier, das den Date mit dem Kardiologen, zieh das mal vor, das wäre jetzt mal fällig. Und vielleicht kann das eine Garmin auch, da bin ich einfach nicht informiert.
Ja, können die auch. Also.
Okay.
Das ist da schon mit drin, aber ja.
Die Frage andersrum wäre halt, was bietet es auf der Trainingsseite, wenn du jetzt, also
komplettes ich Trainingsprogramm.
Mach mal ein Beispiel. Also was macht es dann? Wie ist das konkret?
Naja, du sagst, dann habe ich Triathlon und dann sagst du dir, heute, weiß ich nicht, 5 Kilometer laufen, 3x300 irgendwas und das. Heute bist du nicht fit, oder mach mal eine lockere Einheit, sagt dir auch morgens wohl. Also ist nur das, was ich gelesen habe. Ich habe sie natürlich noch nicht am Handgelenk gehabt. Deswegen auch indirekt hier mit der Aufruf, wenn ihr das gerade hört und auch eine Uhr irgendwie, ein Trainingsuhr in irgendeiner Art nutzt. Mich würde interessieren, was ihr nutzt. Also wie gesagt, Apple Watch habe ich zu Hause, kenne ich. Bin ich mit dem Aufzeichnen der Daten trainingsmäßig und so nicht so zufrieden. Auch im Wettkampf fand ich es ein bisschen blöd. Aber was ist zu empfehlen? Und in meinem Garmin ist da halt dieses ganze Trainingsgedöns dahinter plus halt Aufzeichnung. Der zeichnet dir am Radcomputer auf, in welchem Gang du gefahren bist, wenn du eine elektrische Schaltung hast.
Wenn du eine elektrische Schaltung hast, ja.
Das bringt dir ja das neue Fahrrad mit.
Ach so, so gleich, ja, verstehe.
Ja, so. Gibt's nicht ohne.
Ah, nice. Also
das ist das, was man jetzt so hat.
Ja. Ja, es ist so, okay.
Ja, ich weiß noch, 2010, irgendwie 3 Wochen vor meinem ersten Ironman, bin ich noch einen verkürzten halben habe ich irgendwo gemacht. Und da ist einer von den Profis damals mitgefahren und der irgendwie nach dem Wettkampf, er hatte natürlich sein Fahrrad schon abgeholt und ich kam gerade so ins Ziel gehechelt und war dann da irgendwo beim Essen und dann stand seine Frau mit dem Rad da und ich habe halt irgendwie das Rad erkannt, wusste irgendwie, dass das ihm gehört und bin dann so ein bisschen um das Rad rumgeschlichen und habe mich dann länger mit ihr unterhalten und das war halt so, ja, er hat jetzt seit 3 Monaten hatte die elektrische Schaltung und das ist total cool und das kann die und das und das und das und so jetzt 16 Jahre später kommt die vielleicht auch mal bei mir an.
Ja.
Aber das ist cool. Ist halt jetzt schon so angekommen. Also das
abgehangene Technik, ja. Ja,
ja,
ja, das ist ja auch cool. Ich meine, dieses, dass du halt nur irgendwie sagen musst, okay, mach mal einen hoch und dann weißt du dann irgendwie, okay, jetzt muss ich dann vorne einen hoch, aber dafür hinten dann wieder 3 runter oder was auch immer, so um das wieder,
ja.
Den nächsten Gang quasi so in diesem mehr, ganzen bitte. Salat dazu finden. Ja.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja, und,
dass das Fahrrad dann so clean wird, wenn da keine Züge mehr dran sind. Mhm. Das ist halt auch geil, wenn du so.
Ja.
Stand ich neulich vor so einem Fahrradladen in, wo waren das? Mindelheim, of all places. Irgendwo zwischen Memming und Augsburg.
Ah.
Ja, da war so ein Fahrradladen plötzlich und er hatte so in einem Schaufenster so ein Cross-Country, wie heißt das? Cyclocross-Ding? Gravel-Bike.
Gravel-Bike?
Ja, genau.
Pressafahrt.
Ja, und im anderen war, da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob das ein klassisches Roadbike oder ob das auch schon so leichte Gravel-Anleihen hatte, aber irgendwie so dazwischen. Und man guckte die beide so an und die Preisschilder da dran waren deutlich unterschiedlich. Das eher Roadbike war deutlich teurer. Und dann habe ich die Kinder angeguckt und habe gesagt, so Kinder, guckt euch mal diese beiden Fahrräder an, was fällt euch auf, was ist der Unterschied? Und dann haben sie die angeguckt und das eine war komplett ohne Züge, es hatte kein einziges Zug oder Kabel irgendwo sichtbar.
Das ist einfach geil.
Und das andere war halt voll von irgendwelchem Gelöt und Gekabel, so wie man das halt kennt von früher. Ne?
So wie es meins jetzt auch aussieht.
Und die Kinder gucken es an, ist ihnen nicht aufgefallen, so. Ja, das eine ist grün, so. Ich so, nee, das meine ich nicht, guck mal weiter. Und jetzt haben sie nicht. Ich so, ja, das eine ist voller Kabel und Bautenzüge und so weiter und das andere hat gar nichts davon. Ach so, Papa, und weitergegangen. Keine Begeisterung dafür, in den Kindern zu entfachen. Ja, aber fand ich total cool, wie clean das andere Ding war.
Mhm.
Und dann machen halt auch so Aero-Lenker und so erst so richtig Sinn, wenn da auch nicht ständig irgendwelches Zeug davor rumfällt, was die ganze Aero-Anströmung sowieso ruiniert.
Mhm. Ja, gut, das ist ja.
Ja.
Nee, aber
nee,
das ist jetzt so ein bisschen die Überlegung.
Das mit dem, also ich habe damals eher so überlegt, will ich Garmin oder Wahoo als Computer an meinem normalen Fahrrad dran haben und habe mich damals für Wahoo entschieden, aber so einen ganz einfachen halt, weil es ist ja auch nur so ein Citybike, wo ich jetzt nicht irgendwie auf Wettkampf oder so, klar, dafür habe ich es jetzt am Ende benutzt, aber auch ja nur für den einen und also zum Spaß. Und
das war kein Spaß, das war ernst.
Das war bitter ernst. genau, und ich kann dir nicht mehr sagen, was mein Rationell damals für Wahoo war. Ich glaube, es war damals irgendwie in irgendeinem Vergleichstest wahrscheinlich einfach gerade der irgendwie mehr im Trend war oder der irgendwie gerade besser war als das vergleichbare, vielleicht schon länger auf dem Markt befindliche Garmin-Konkurrenzgerät. Ich habe ja damals so die Einsteigerklasse gekauft. Ich wollte Geschwindigkeit, gut, Distanz kriegst du dann immer automatisch mit und ich wollte Trittfrequenz und ich wollte das sehen können, dass ich die angezeigt kriege, weil das war damals so eine Neuerung für mich, dass ich Trittfrequenz hatte ich nicht vorher, kannte ich so nicht und wollte da halt gucken, dass ich irgendwie mich so ein bisschen einpendel, dass ich irgendwie so zwar irgendwas zwischen 85 und 100 trete oder so und eben nicht immer dieses, dass man, wenn man nicht drauf achtet, neigen wohl die meisten Leute, so las ich zumindest, und bei mir war das auch so, dazu in einem zu großen Gang zu langsam, aber zu kräftig zu treten und sich damit vielleicht auch die Gelenke über die Maßen zu beanspruchen. Und dass man lieber eher mit weniger Kraft und dafür schneller treten soll, ist wohl gelenkschonender und generell irgendwie mehr zu empfehlen, auch für die Durchblutung und so. Weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, aber damals las ich das so, oder? Würdest du das auch so sehen?
Ja.
Ja,
ja, ja, also genau. Und da gerade jetzt, wenn man zum Beispiel vom Triathlon spricht, ist natürlich, wenn du die ganze Zeit die dicken Grenze deine Beine mit kaputt machst, anstatt einfach hochfrequent da durchzupowern, das ist halt schon noch was anderes.
Genau. Und dann, wenn man dann liest, so die Profis treten irgendwie 120 oder sowas, da fliegen die
mal Füße vor.
Ja, hab ich probiert.
Das ist in eine Richtung.
Also 100 geht noch so, fühlt sich aber schon krass schnell an. Mhm. So, aber wenn du dann mal so einen Berg runterfährst und das Schalten vergisst und dann plötzlich auf die Zahl guckst und feststellst, ich habe das Gefühl, ich komme dem Pedal eigentlich fast nicht mehr nach. So. Ja. Und dann steht da irgendwie 125 und ich so, das machen die ganze Zeit so, das ist doch vollkommen irre. Also,
naja, und nicht die ganze Zeit, aber schon. Ja,
weißt du, so versehentlich passiert mal, dass die Zahl da erschienen ist, aber es fühlte sich nicht richtig an.
Ja.
Nee, und das wollte ich damals haben und dann habe ich irgendwie so ein einschlägiges Modell gekauft und der ist da auch heute noch dran und der funktioniert auch immer noch und das ist irgendwie okayisch. Mhm. Und
hat ja. Der auch Navigation und so, Späßchen?
Nee, sowas hat er alles gar nicht. Das Kokolores habe ich dann.
Neuen jetzt, also der kleinste neue hat es auch.
Ja.
Gerade gesehen. Also ich habe es jetzt nur aufgemacht einfach.
Ich habe für Navi-Fahrten, wenn ich irgendwie wirklich Planungen machen wollte oder so, dass ich vorab festlegen wollte, wo ich langfahre, muss ich sagen, bin ich tatsächlich immer ein Komoot-Fan gewesen. Auch wenn die jetzt auch irgendwie ja hier von bösen Heuschrecken aufgekauft worden sind und gerade irgendwie entschittificated werden.
Okay.
Muss ich sagen, ich war bei Komoot, hat mir der Editor eigentlich immer am besten gefallen am Rechner, also im Web, wenn du vorab eine Route planen wolltest. Ich habe zum Beispiel immer so Fahrtrouten, die ich regelmäßig gefahren bin, so was zur Arbeit. Ja, ich habe irgendwie über 20 Kilometer zur Arbeit und oder zu meinem Vater runter. Das sind auch so 15, 17 Kilometer oder so, wo man irgendwie durch den Wald brezelt, wo es viele Optionen gibt, ob man jetzt den Weg fährt oder ob man irgendwie vorher noch im Wohngebiet ein bisschen weiter nach Westen fährt und dann erst später nach Süden abbiegt oder so. Und ganz, ganz viele Varianten, wie ich da fahren könnte. Und ich habe dann immer so eine Variante an der Karte geplant und das dann aufs Handy übertragen oder halt in den Account rein und dann hast du es ja automatisch auf dem Handy. Und das Handy dann mit so Gummistrappen an Lenker, das ist jetzt keine Lösung, die ich vielleicht im Wettkampf auf dem Rennrad machen würde, aber so für, ich fahre mit meinem Lastenrad oder mit dem normalen Fahrrad irgendwie zu meinem Vater runter, dann ist das eine Möglichkeit. Und dann konnte ich mit dem großen Handy-Display sehr gut dieser Route folgen. Und dann merkt man ja so, also an der einen Stelle da mit dieser Brücke und dann musst du da irgendwie diesen Zaun und dann ist es irgendwie blöd. Also es gibt da so Wildzäune, die dann so aufklappen musst und dann irgendwie so mit dem Fahrrad da durch und dann klappt der hinter dir wieder zu, weil der so konstruiert ist, dass der immer zufällt, damit die Rehe nicht auf die Autobahn laufen. Und dann das nervt. Also willst du vielleicht beim nächsten Mal irgendwie eine andere Strecke fahren, also das hast du halt nicht auf der Karte sehen können. Und dann planst du sie wieder so ein bisschen um und machst irgendwie V2 deiner, so fahre ich zu Papa Route. Und dann stellst du da fest, da ist so ein Stück Landstraße jetzt drin, wo die Autos mir fast da hinten in den Arsch gefahren sind. Das ist auch scheiße. Lass mal noch eine andere Variante. Und so habe ich die so nach und nach optimiert. Genau das gleiche mit dem Weg zur Arbeit. Einmal durch den Park, einmal durch den Park, einmal durch die Südseite des Parks, einmal durch die Nordseite des Parks, einmal da durch das Wohngebiet in der Parallelstraße weiter oben, weiter unten. Welche ist die bessere? Mhm. Wenn man das alles so auf der Karte, du hast so eine Vorstellung, ja, das ist dieser Stadtteil von Frankfurt, aber da bin ich nie. Das Navi plant da so einen Weg durch, aber welche von den Straßen, die da laufen, ist denn jetzt angenehm zu fahren und welche nicht? Und dann habe ich so mehrere Varianten gemacht und irgendwann hatte ich dann so meinen Modus.
Aber gibt's da nicht, also da muss doch irgendwie Komoot oder sonst irgendjemand irgendwie gute Routen dadurch finden können, oder?
Ja, die haben dann ja, die, natürlich haben die gute Routen, aber halt im Zweifel halt so, oft ist es so, dann sind da so Routen, jemand will 15 Kilometer joggen und fängt irgendwie an dem und dem Park an oder so. Und dann kennt das Ding halt irgendwie einen Weg, wie du da 15 Kilometer zusammenkriegst. Aber ist ja nicht mein Anwendungsfall. Mein Anwendungsfall ist ja, ich will da und da hin. Ich will da so ein klassisches Start-Ziel-Routing haben. Und da kennt er sicherlich zwischendurch Abschnitte, die irgendwie Teil einer beliebten Fahrradroute sind, wo ich die mal so teilweise mitbenutzen kann. Und dann aber irgendwann biegt diese beliebte Fahrradroute halt links ab, weil da ist halt schöner, aber das bringt mir nichts, weil ich will da nicht links weiter, weil ich muss halt da rechts weiter. Und dann steht das Ding wieder so ein bisschen im Wald und da ist halt die Frage, wäre es vielleicht schlauer gewesen, nicht diesem schönen Abschnitt zu folgen oder nicht so weit ihm zu folgen und ein bisschen vorher schon den zu verlassen, weil es dann irgendwie angenehm weitergeht oder so, dann da macht es manchmal dann doch seltsame Entscheidungen und manchmal macht es auch sehr gute Entscheidungen und dann kannst du das so nach und nach so hinoptimieren. Und da hätte ich mir jetzt so, also um auf die Fahrradcomputer zurückzukommen, ich kenne die Software von Wahoo und von Garmin nicht, mit der man da Routen plant. Ich weiß, dass die Version, die man in Strava macht, mir zum Beispiel nicht so gut gefällt wie die in Komoot. Aber wie gesagt, Komoot wird jetzt gerade evil so ein bisschen oder ist halt von Bending Spoons gekauft worden und in der Regel macht Bending Spoons alles irgendwie so ein bisschen zu, ja, wir pressen alles Geld aus der Userbase raus und das Ding wird nach und nach scheiße. Insofern, keine Ahnung, wie lange Komoot noch so ist, dass man es gerne benutzen will. Im Moment funktioniert das alles noch, was ich da benutzt habe und deshalb bin ich auch noch nicht irgendwo hingewechselt. Aber das wären so Fragen, die ich vorher würde klären wollen, wenn ich mir einen navigierenden Fahrradcomputer für viele hundert Euro zulege, dann müsste der in irgendeiner Form das ersetzen können, was Komoot für mich tut, nämlich, dass ich sinnvoll am Rechner gute Routen planen kann und dann, wenn ich sie gefahren bin, quasi den Track auch dann wieder in derselben Ansicht sehe und dann meinetwegen mit dem Wissen, was ich dabei gelernt habe, sagen kann, okay, wenn ich das nochmal fahre, diese Route, dann mache ich aber das und das anders. An den zwei Stellen probiere ich eine andere Version aus, die sich vielleicht anbietet auf der Karte und den anderen Abschnitt, den fand ich super, den mal lassen wir genauso, wie er ist. Oder ich plane was komplett Neues, weil es war alles scheiße oder was auch immer das Ergebnis ist und dann wieder fahren und dann wieder sozusagen bewerten und so nach und nach durchiterieren. Aber vielleicht ist das auch gar kein Anwendungsfall von jemandem, der reine Trainingsfahrten macht. Vielleicht, das kommt bei mir ja nicht so oft vor. Die paar Trainingsfahrten vor dem letzten Triathlon, die ich gemacht habe, die bin ich genauso angegangen, dass ich gesagt habe, ich plane was, wo ich Abschnitte kenne und dann habe ich Abschnitte reingebastelt, wo die ich nicht so wusste, weil ich irgendwie eine Verbindung nach irgendwo wollte und dann habe ich die so lange größer gezogen, den Kreis, bis da irgendwie irgendwas größer 20 Kilometer bei rumgekommen ist, weil das ja unsere Zieldistanz war und dann habe ich das Ding aufs Fahrrad geschnallt und bin das abgefahren, was ich mir da zusammen geplant hatte.
Also die Planung in Garmin, das habe ich jetzt schon mal probiert. Das klappt eigentlich immer ganz gut, muss ich sagen. Das fand ich schon ganz. Aber es ist halt auch nur klick, 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 klick. Okay, gut.
Ja, genau. Ich fand es halt immer schön, du konntest bei Komoot kannst du so schön, so ähnlich wie in Google Maps auch, wenn du so sagst, okay, pass auf, Punkt A, Punkt B und dann meinetwegen noch Punkt A, Punkt C und dazwischen ein Punkt B, den ich so als Zwischenpunkt an mitgebe, damit ich schon mal so diese automatische Planung so ein bisschen beeinflusse, wenn ich ihm sage, da die Südseite vom Mainufer und dann klack, dann springt die ganze Route schon so ein bisschen mehr in die Richtung, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann konntest du aber immer hingehen und konntest diesen roten Strich, der da so auf der Karte ist, so an jeder beliebigen Stelle einfach so greifen und auf die Parallelstraße rüberziehen. So, und dann hat er einen Punkt quasi wieder genommen und hat den so festgepinnt. Und der war danach so auch gesetzt als Wegpunkt. Und dann hast du gesehen, so okay, und dann will er da wieder auf die andere Straße rüber, weil er da unbedingt auf diese Straße will. Und dann nimmst du dir davon wieder so einen kleinen Knubbel.
Das hat und, auch sehr gut funktioniert bei
Garmin. Ja, das ist schön, wenn das geht. Bei Garmin,
da war ich wirklich
angetan. So, dass du die so nach und nach zurechtstrubbeln kannst, wie du sie haben willst. Und wenn sie dann gut ist, dann speichern und dann auch während der Navigation, dass er dann nicht kommt und sagt, deine 37 kleinen Knubbel, die du da gegriffen hast, das sind jetzt alles Zwischenziele, die dich dir alle ansagen und dich darauf hinweisen werde. So, nein, so war das nicht gedacht. Das war nur, um dir Routing-Algorithmus auf die Finger zu klopfen. Genau. Ja, und auch sowas mit Straßenseiten und so, dass er nicht irgendwie auf die Idee kommt, weil das eine mehrspurige Straße ist und du diesen Knubbel irgendwie an der rechten Seite gezogen hast, dass er dir dann unbedingt sagt, nee, du musst jetzt zurückfahren, du hast den verfehlt, den Zwischenpunkt, weil der ist auf der anderen Straßenseite so. Nein, ich bin da jetzt lang gefahren, lass mich in Ruhe, vorne geht's weiter. Und wie es auch umroutet, wenn man unterwegs was doch nochmal was anders macht, weil da ist jetzt Baustelle, ich durfte da nicht lang fahren, jetzt bin ich woanders lang gefahren, komm klar.
Genau, so, das, mach mal was. Ja.
Wie lange dauert das? bis er umschaltet, wie lange kommt er immer auf die Idee, dass er sagt, nein, du musst da einen U-Turn machen, wir hätten da hinten links gemusst. So, nein, mach ich nicht, fahr jetzt geradeaus weiter, denk dir was anderes aus, aber gut, das in diese
ist
Richtung.
Das ist natürlich immer so eine Sache, wie ist das System dann programmiert? Das hat ja dann nicht mehr mit Komoot oder Garmin zu tun.
Naja, doch, in dem Sinne schon, weil ich ja bei Komoot dann auch mit Komoot navigiert habe, auf dem Handy. Also ja nicht nur, dass GPX-Datei ja erstellt habe und die dann in den Computer geladen habe, sondern ich bin ja dann auch mit der Komoot-App gefahren.
Ja.
Und hier wäre es ja dann auch, du hast es mit Garmin geplant und du fährst doch mit deinem Garmin-Gerät. Und es wird sich gegebenenfalls anders verhalten, als du planst mit einem Wahoo-App, was auch immer, und fährst dann auch mit einem Wahoo-Computer.
Ja, stimmt.
Denn vielleicht gibt es einen Knopf. Ich glaube, auf der Komoot-App gibt es einen Knopf, Reroute oder so ähnlich, oder Recalculate oder sowas. Kannst du drauf drücken einfach. So.
Muss ich nochmal nachlesen, das weiß ich natürlich nicht.
Aber genau, ja, ich bin, also wenn Leute, Hörer, Hörerinnen hier gute Tipps haben, dann solltet ihr die Stefan schreiben. Ich glaube, da braucht man Erfahrung oder man muss echt viele Testvideos gucken.
Ja.
Und die Leute, die Testvideos machen, dürfen auch nicht nur irgendwie die Spec-Sheets vorlesen, sondern es müssen so Leute sein, die da auch mal damit mal ein bisschen Zeit verbracht haben, damit da wirklich mal durch den Wald gebrettert sind.
Ja, genau. Und auch mal die Route hier ein bisschen optimiert haben und so weiter. Und das ist alles geguckt haben. Aber ja, also falls jemand von euch genau das gemacht hat, ich hätte großes Interesse zu hören, was man so macht.
Ja, die Idee mit dem Powermeter und Trittfrequenz und dann, wie du sagst, mit der elektronischen Schaltung, dass du dann auch siehst, in welchem Gang du gefahren bist, sind zwar auch alles Daten, wo Christoph jetzt wahrscheinlich erstmal sagen würde, was willst du damit?
Ist ja gruselig.
Und das würde Theresa sagen. Haben wir die auch unter den Bus geworfen? Sehr gut. Haben wir auch abgehakt, gehakt hier für heute. Ich wüsste jetzt auch nicht sofort, was ich damit tue. Ich tue auch so mit den Daten meistens relativ wenig. Sie sind dann halt immer drin in Strava und da sind sie dann und das ist irgendwie schön. Und am Ende des Jahres sagt es dann, hey, guck mal, was du wieder alles nicht geschafft hast. Aber trotzdem ist man ja erstmal so, haben es erstmal besser als nicht haben.
Ja.
Immer erstmal erfassen. Und gerade diese ganzen Apps, die das jetzt irgendwie auswerten und irgendwie Empfehlungen machen und irgendwie Statistiken anbieten und so, das kann man ja auch noch kommen, ja, dass sowas wertvoll wird. Das mit dem Schalten, keine Ahnung, aber das mit den Wattzahlen, das ist auf jeden Fall geil.
Ja.
Kann es ja auch so für Ernährung und so. Kann man da, glaube ich, sehr viel cooler berechnen.
Ja, der Garmin sagt dir vorher so, Achtung, der Hügel ist jetzt noch so und so lang und so Scherze.
Ja, das ist cool.
So. Ja. Okay, und zeigt dir halt auch deine, wie viel es jetzt hoch und wie viel es runter geht und so.
Ja.
Also, kann natürlich im Training dann interessant sein, gerade wenn du neue Routen fährst, so, okay, das sind jetzt noch 800 Meter hier hoch, lass es nicht sofort krachen. Oder das ist nur so eine kurze Welle, die kannst du auch einfach mal wegdrücken, also so unten bleiben sozusagen und Kette rechts und gib ihm, da kommen wir schon drüber, tut einmal weh. Wenn du natürlich weißt, was da jetzt kommt, kann man das lockerer machen, als wenn man da einfach gegenfährt am Schluss.
Ja. Ja. Ja, das bei den, das wird, glaube ich, bei Komoot auch so, dass du da so ein Höhenprofil deiner Gesamtstrecke hattest und dann so einen senkrechten Strich, der da quasi so entlang wandert. Und da hattest du dann einfach auch auf einen Blick immer so das Gefühl, okay, ich bin so bei zwei Drittel von diesem Berg und dann geht's wieder runter und dann geht's nochmal ein kleines Stück hoch und dann geht's richtig runter oder so, ja. Und dann hattest du das so vor Augen, wie ist das Profil und an welchem Punkt dieses Profils bin ich gerade. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass man es zoomen kann, aber das ist ja dann auch auf so einem Display, du während der Fahrt mit den Fingern auf dem Display und die Zoom-Gesten ausführen, das funktioniert nicht so richtig. Insofern ist es wahrscheinlich okay, dass das nicht geht. Dann war die Auflösung halt so ein bisschen zu dünn, dass man da gerne jetzt nochmal genauer gesehen hätte, was exakt kommt. Aber das ist schon teilweise echt hilfreich, weil dann genau so für die Motivation oder für die Frage, wie verausgaben kann ich mich denn jetzt an diesem Berg? Da hinten ist er ja zu Ende. Wenn du dann feststellst, nee, da geht's nur kurz runter und dann geht's nochmal richtig hoch. So,
dann wird's ernst. Jetzt locker durchrollen.
Hättest du das vielleicht gerne vorher gewusst?
Ja.
Ja. Ja, ja, das ist schon. Ich bin gespannt, was du da rausfindest auf diesem Gebiet.
Mhm.
Aber so richtig helfen kann ich dir nicht.
Ja, mach nix. Aber manchmal hilft es ja auch, wenn man sich einfach drüber austauscht und drüber redet. So ja, dieses.
Ich bin ja mit meinem Espresso-Maschinen-Thema auch noch nicht weiter, aber fand es auch schön, dass wir darüber geredet haben.
Ja, ja, die Themen.
Ja.
Gut, jetzt haben wir noch ein abschließendes Thema.
Ach, das kommt immer am Schluss, ne?
Ja. Du bist.
Ja, eigentlich wäre der Christoph dran.
Eigentlich wäre der Christoph, aber der macht mal ein bisschen Pause im Moment.
Genau, der hat quasi für nächste Woche sein Erscheinen auch nochmal in Frage gestellt und hat es deshalb an mich weiter dirigiert, weil ich wäre der Nächste in der Reihe, weil du hast ja jetzt diese Woche gesucht. Und da war ich jetzt noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet, aber ich habe dann trotzdem mal in meine Liste geschaut und mich entschieden für einen Film auf Netflix.
Boah, warte mal, Netflix.
Und die Hauptdarsteller ist ein Mann, über den du heute schon gesprochen hast. Sein Name ist hier in der Sendung schon gefallen.
Oh.
Film ist aus dem Jahre 2025.
Idris Elba?
Idris Elba, exakt, genau. Wir schauen, was? Hast du es vor dir?
Hier, den Catherine Bigelow-Film.
Richtig. Oh. The House of Dynamite. Mhm. Eine Rakete wird auf die USA abgeschossen, eine einzelne, nicht zugeordnete Missile. Und jetzt gibt es natürlich einen Race dahin rauszufinden. Man hat ja nicht viel Zeit. Was ist denn jetzt? Müssen wir jetzt den Atomkrieg auslösen oder nicht? Genau. Also, keine Ahnung, was genau da alles zum Tragen kommt, aber man sieht Leute in Situation Rooms und am Telefon und alles sehr hektisch. Dachte mir, so geht so, vielleicht so von dem, was so auf einen Eindruck auf mich macht, geht es so in diese Richtung, so Hunt for Red October, so, weißt du, so ungefähr. Mhm. Da könnte ein Film für uns beide sein.
Ja.
Ich hoffe, dass das dann auch so ist. Aber Catherine Bigelow, ich erinnere mich an
Hurt Locker oder was?
Hurt Locker, genau, ja. Ich kam gerade nicht drauf, diesen Afghanistan-Kriegsfilm, den ich ja ganz fantastisch fand, weil der so so realistisch irgendwie das so auf den Punkt gebracht hat. Diese ja, einfach ein gut gemachter Film, der in einem schrecklichen Szenario gespielt hat. Mal gucken, was sie jetzt hier auffährt.
Mhm. Ich bin gespannt. Und, den habe ich auch schon auf meiner Liste gehabt. Und werde ihn jetzt wieder streichen.
Ja, sehr gut. Jared Harris aus The Expanse. Ich liebe es ja immer, wenn meine Expanse-Leute irgendwo auftauchen. Aber Jared Harris war schon vor The Expanse eine Hausnummer, von daher ist hier auch drin. Genau. Und in Mockingjay Part 1 und 2 war auch ein Expanse-Schauspieler drin, nämlich Wes Chatham. Der Amos Burton aus Expanse war da Nebenrolle. Aber auch sehr lustig. Also, den kenne ich. Was machst du denn hier? Und egal, wenn ich immer diese Expanse-Leute sehe, ich mache immer dann die Zuschreibung der Figur, wie die da sind.
Ja. Und du bei West Chatham, jetzt aber so sein.
Genau, nein. Bei West Chatham geht mir das jedes Mal so, dass ich denke, der ist einfach Amos Burton. Ich sehe in dem nur Amos Burton und Amos Burton ist halt eigentlich ein Psychopath, wenn man so will. Und das, dann siehst du den immer und denkst dir, bist du jetzt auch so? Bist du jetzt wieder so? Also ich, eigentlich, wie ich dich sehe, denke ich, dass du so sein musst, aber und dann ist der ganz harmlos und kämpft einfach mit und hintergeht niemanden und macht sonst auch nichts Blödes und irgendwann ist er dann tot und denkst du so, das war jetzt vergleichsweise unspektakulär. Eigentlich passieren immer andere Sachen, wenn er in der Nähe ist, in der Serie. Aber ich kann mich davon noch nicht lösen, das ist ganz eigenartig. Gut.
Okay.
Machen wir einen Deckel drauf auf diese Sendung, in der fast nur ich geredet habe, weil irgendwie fast alle Filme von mir waren.
Ja, das tut mir ein bisschen leid.
So ist das halt. Aber du hattest ja den Kochkurs immerhin.
Ja.
Viel abgedeckt.
Ich war auch ganz schön satt gestern Abend noch.
Das war wirklich. Ich bin echt ein bisschen neidisch. Wir müssen jetzt diese andere.
Das müssen wir machen, ja, dringend.
Müssen wir jetzt mal angehen.
Ja.
Genau, aber demnächst sind wir erstmal wieder in einem In einem Jungle, nee, wo war's? In einem Escape Room werden wir wieder sein.
Ja, wir müssen nochmal ein Datum finden, weil die, die wir jetzt vorgeschlagen haben, die können die andere Seite wieder nicht. Also
es ist ja sehr furchtbar. Ist
schwierig, ja.
Na gut.
Kriegen wir hin.
Dann könnt ihr wieder auf sneakpot.de gehen und könnt dort kommentieren, so wie es Andi und Karel getan haben.
Oh ja, schaut euch das Video an, was der Andi in der letzten Sendung verlinkt hat. Von der Drohne, die im Formel-1-Auto hinterherfliegt. Ja, alter Schwede.
Spektakulär.
Ja.
Genau, ich habe ja mittlerweile noch ganz viel so Olympia-Drohnen hinter den Kulissen-Videos, habt ihr wahrscheinlich alle mittlerweile da gesehen. Dass die irgendwie da, wir hatten ja über diese ersten zwei Kurven da diskutiert, die sie denen hinterherfliegen und dann irgendwie aufhören. Liegt dann tatsächlich einfach an der Reichweite der Funkübertragung. Da müssen die dann aus Sicherheitsgründen quasi aus der Bahn raus und wieder hochfliegen, weil sonst reißt die Funkverbindung ab.
Oh.
Deshalb haben die das auch beim Abfahrtslauf im Ski quasi immer nur so ein, zwei Kurven und dann übernimmt die nächste Drohne. Dann bricht die eine ab und der Regisseur geht auf so eine Kamera am Kran und dann weiter unten fliegt die nächste Drohne dann hinterher. Dann kann man wieder auf eine Drohnenkamera zurückwechseln, aber ist halt eine andere dann. Ja, voll cool. Genau, da hat der Andi einen schönen Link gepostet zu einem YouTube-Video, wo man ein Rennen zwischen einer Drohne und einem Formel-1-Auto sieht.
Und wo die extra eine Drohne neu entwickeln, damit sie in dem hinterher fliegen können.
Ja, das ist krass. Ja. Ja, das passt ja thematisch zu diesem F1-Film, den wir kürzlich hatten.
Mhm.
Genau, und nächste Woche besprechen wir hier A House of Dynamite von Kathryn Bigelow auf Netflix zu finden. Und das Ganze nochmal ohne Christoph. Und dann in der Woche danach ist er wahrscheinlich hoffentlich wieder da. Mutmaße ich jetzt einfach mal munter drauf los. Wenn nicht, dann sagen wir euch das.
Ich habe heute mit ihm telefoniert. Ich denke, es sind noch 2-3 Wochen.
Oh, okay. Na dann. Ja. Schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Das lassen wir uns dann noch einfallen und werden euch in der nächsten Woche auf jeden Fall hier erstmal wieder begrüßen und euch das dann erzählen, wie es weitergeht. Bis dahin, Kommentare schreiben. Danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.